Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo, guten Morgen Thomas, hallo.
Ich habe mir guten Morgen verkniffen, weil wir sind ja eigentlich schon mehr in der Mahlzeitecke.
Ja, Mahlzeit, wenn ich das höre, du.
Mahlzeit.
Ja, das Mahlzeit. Gut, ja. Prost Mahlzeit.
11 Uhr ist durch, die Weißwürste sind gegessen, ja.
Ja, aber das hat sich ja auch mittlerweile erledigt, dass man die vor 11 Uhr gegessen haben muss.
Ja.
Das ist ja auch nicht mehr so.
Der modernen Technik sei Dank, ja.
Das war ja früher einmal so.
Oder wie war es der Lebensmittelindustrie sei Dank?
Naja, ich denke mal der modernen Kühlindustrie sei Dank. Ne? Genau. Weil das kommt ja aus der Historie, wo man nicht diese Kühlungsmöglichkeiten hat. Daher kommt ja diese 11-Uhr-Regel. Ja, naja, okay, anyway.
Genau.
Gut, lass uns anfangen mit einer schlechten Nachricht. Die IFA 2021 wurde komplett abgesagt. Bedeutet, dass es auch keine digitale Veranstaltung gibt. Das haben sie ja im letzten Jahr nochmal versucht, in Anführungsstrichen. Was heißt nochmal? Sie haben es, glaube ich, das erste Mal versucht, eine digitale Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Und das ist in Teilbereichen ja nicht so gut gelungen. Und das wird wahrscheinlich auch ein Hauptgrund sein, warum sie dieses Jahr auf eine Ersatzveranstaltung in digitaler Form komplett verzichten.
Ja, die Resonanz auf die Veranstaltung war ein bisschen durchwachsen, sagen wir es mal so, ja.
Ja, das mag natürlich mehrere Gründe haben, aber ich finde es dennoch schade, dass man es nicht versucht, trotzdem eine zumindest kleine, feine digitale Veranstaltung auf die Beine zu stellen, weil man hätte ja auch mal aus dem vergangenen Jahr lernen können und was Neues ausprobieren können und einen anderen Weg gehen können. Aber das haben sie halt
ja
jetzt
leider
nicht gemacht.
Ja, man hätte sich auch entsprechend das bei anderen mal abgucken können und oder sich auch einfach Know-how einkaufen können. Aber da ist ja auch wieder die Frage, ja, Kosten-Nutzen-Relation. Ja. Klar, wenn sie sagen, wir müssen so viel Geld investieren und am Ende kommt halt nur das für uns bei raus, ist es vielleicht schlauer, gar nichts zu machen. Die Frage ist halt, mit welchem Konzept wollen sie eventuell nächstes Jahr dann durchstarten?
Naja, wir hoffen alle, dass es dann wieder ein klassisches Konzept.
Ja, aber auch da müssen sie am Konzept arbeiten, weil dann wieder, wie gehabt, versuchen durchzustarten, wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Das wird den Erfolg auch nicht unbedingt jetzt wieder zurückbringen. Deswegen, da müssten sie auch auf jeden Fall noch was machen. Aber da muss man sich einfach überraschen lassen. Vielleicht, man weiß ja nicht, was jetzt hinter den Kulissen abläuft, ja, an Vorbereitungen. Einfach für nächstes Jahr schon Konzepte, ja, beziehungsweise Ideen, die sie haben, die sie umsetzen wollen. Muss man einfach mal abwarten und das Beste hoffen und dann natürlich auch hoffen, dass es entsprechend angenommen wird. Ja.
Das ist wichtig. Ich meine, die IFA muss stark aufpassen, dass es nicht genauso passiert wie mit der CeBIT, dass sie sich irgendwann selbst überholt oder besser gesagt von der Konkurrenz überholt wird letztendlich. Die IFA ist zwar vom Spektrum etwas breiter aufgestellt, als es die CeBIT war, aber die CeBIT hat ja auch damals schon einige verschiedene Konzepte ausprobiert. Es gab ja die CeBIT Home, die mehr oder weniger an den Endkunden gerichtet war, also an den Endverbraucher gerichtet war. Die hat sich dann ja auch nach 2 Jahren wieder erledigt gehabt, das ganze Thema. War auch relativ schlecht besucht. Also ich war auf der 2. CeBIT Home, die war, glaube ich, das erste Mal in Leipzig, das 2. Mal dann wieder in Hannover oder umgekehrt, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Aber wie sie dann in Hannover war, da waren ja auch nur circa, naja, vielleicht 60-70% der Hallen und Aufstellungsflächen überhaupt ausgenutzt. Also da haben ja auch sehr wenige Teilnehmer oder sehr wenige Aussteller überhaupt dran teilgenommen an dieser Veranstaltung. Die war also sehr, in Anführungsstrichen, sehr langweilig, die CeBIT Home. Und von daher muss man sehen, dass der IFA nicht irgendwann genauso geht, dass sie quasi stehen bleibt auf den Stand der vergangenen Jahre. Obwohl man auf fairerweise dazu sagen muss, die IFA hat sich immer modernisiert und auch immer wieder verändert. Also wenn man sich die allerersten IFAs anschaut und die aktuellen IFAs anschaut, da hat sich eine Menge getan und sie haben sich auch immer wieder, wie ich es eben schon sagte, modernisiert. Das muss man fairerweise auch dazu sagen. Naja, gut. Aber wir haben ganz vergessen, unseren heutigen Sponsor zu erwähnen, vor lauter IFA.
vergessen nicht. Also es wäre mir nicht untergegangen. Ich hätte, okay. Also hättest du es vergessen, hätte ich dich schon noch dran jetzt erinnert.
Okay, ja. Weil wir machen ja klassischerweise immer am Anfang der Sendung einen Hinweis, wenn wir einen Werbepartner an Bord haben. Und das ist nämlich auch heute wieder der Fall. Heute begrüßen wir einen neuen Werbepartner an Bord und das ist die Firma NordVPN. Und mehr zu NordVPN im Laufe der heutigen Sendung. Gut, also IFA-Thema abgehakt und Werbepartner-Announcement auch abgehakt. So, hast du die ersten Videos gesehen zum iPad Pro? Zum aktuellen?
Nein. Ein bisschen was habe ich natürlich schon verfolgt, was jetzt so alles war. Ich weiß jetzt nicht, welches Video du eventuell genau meinst, aber...
Naja, es gibt ja eine Menge Videos. Es ging mir primär um die um den Sachverhalt, dass das alte Magic Keyboard mit dem aktuellen oder mit dem neuen iPad nicht hundertprozentig passgenau sein soll. Und da gibt es jetzt ein Video, da gibt es mehrere Videos, aber ich finde, dieses Video ist das schönste Video, wo man halt auch sieht, dass es eigentlich gar keine Probleme gibt. Der zeigt das sehr genau, der Content Creator sozusagen, wie man, wie es ausschaut, wie die Passgenauigkeit ist. Und wenn man es nicht wüsste und wenn man nicht exakt darauf hingewiesen würde, wo da die Schwächen sind, würde man es gar nicht wahrnehmen, das Ganze. Allerdings benutzt er das dort im Video auch ohne Displayschutzfolie und da mag es vielleicht ein wenig anders aussehen, aber ich denke, man muss da schon eine sehr dicke Displayschutzfolie haben, dass es da in irgendeiner Form Probleme geben wird. Also man sollte auf keinen Fall ein neues Magic Keyboard kaufen. Die Dinger sind kompatibel und man sieht auch keine Passungenauigkeiten. Also da ist Apple etwas extrem penibel, was ja eigentlich auch gut ist, aber ich glaube, das war auch ein sehr übertriebener Move von Apple, sage ich mal so. Ja. Gut. Aber ich denke, das war auch dennoch ganz gut, dass sie es gemacht haben, weil stell dir nun mal vor, jemand hätte eine Displayschutzfolie drauf gemacht und hätte festgestellt, das ist passungenau, dann wäre auf Apple nämlich auch wieder ein Shitstorm drauf zugekommen. Also es war vielleicht ganz gut, dass sie das Keyboard dennoch angepasst haben. Sehen wir es mal aus dieser Perspektive.
Ja, okay, da sind sie nicht drum rumgekommen. Ja.
Ja.
Weil, ja, aber wie gesagt, da wären sie nicht drum rumgekommen. So, andere kleine News noch, beziehungsweise eine Info für die Hörer. Wir reden ja immer gerne mal über Backups. Mhm. Und es ist jetzt vom KB Copy Cloner die neue Version 6er gerade erschienen. Schnellere Backups, ein paar neue Funktionen noch drin, also wer da Interesse dran hat, beziehungsweise eCopy-Klone schon einsetzt, der wird auch schon die Update-Info wahrscheinlich bekommen haben. Wenn nicht, auf jeden Fall gerne mal angucken. Ja, Backups sind wichtig, eine vernünftige Software macht da auch immer Sinn und wenn man da noch nichts im Einsatz hat, kann man sich auf jeden Fall gerne mal angucken. Auf jeden Fall von uns zwei ja in der Vergangenheit auch schon öfter angesprochen und auch privat im Einsatz. Wir werden übrigens nicht bezahlt, gesponsert oder kriegen kostenlose Keys dafür. Nur mal so am Rande, weil wir vorhin VPN gerade, NordVPN angesprochen haben als Werbepartner heute. Also da jetzt nichts, das ist wirklich aus reiner Erfahrung und oder aus guter Erfahrung einfach ein Tipp auch nochmal an die Hörer und auch das Thema Backup generell. Es muss ja nicht Carbon-Copy-Cloner sein, aber auf jeden Fall da auf jeden Fall mit dem Thema mal beschäftigen und gerne mal sich das angucken.
Ja, auf jeden Fall. Carbon-Copy-Cloner ist auch mein Tool der Wahl. Aber es gibt ja auch Super-Duper und die es nehmen sich
viele ja andere eben, noch, ja.
Ja, klar, ganz viele andere. Aber besser mit einem schlechten Backup-Programm ein Backup zu machen, als gar kein Backup zu machen. Sagen wir es mal so.
ein Backup, auch wenn es länger benötigt als mit Carbon-Copy-Cloner oder mit einem anderen vielleicht, ist natürlich immer, oder auch ein händisch gemachtes Backup, File für File, ist immer noch besser als gar keins. Das stimmt, ja.
So sieht's aus.
Ja.
Gut. Aber wo wir gerade beim Thema iPad waren, lass uns nochmal zum Thema zurückkehren, weil es so gut passt. Es ist zwar nicht...
Haben wir da noch was?
Doch, da haben wir noch was. Okay. Seitdem wir unser Sendungsdokument ein wenig umgestellt haben, muss ich mich erstmal daran gewöhnen, an die Vielzahl an Wörtern, die hier drin stehen. Jedenfalls geht es nochmal um das 12,9 Zoll iPad mit Mini-LED-Display. Ja. Da gibt es massive Lieferschwierigkeiten der Displays. Das hat ja auch mehr oder weniger Tim Cook schon angekündigt in dem Conference Call. Zu den Umsätzen, da hat er auch gesagt, dass man in Zukunft nicht auf die Nachfrage reagieren kann, sondern man muss einfach das nehmen, was verfügbar ist. Und das bewahrheitet sich jetzt. Nämlich, wenn man sich jetzt aktuell ein iPad Pro 12,9 Zoll bestellt, hat man teilweise Lieferzeiten von Anfang Juni bis Ende Juli. Anfang Juni, da kann man ja auch mit leben, aber dieses Ende Juli, das stimmt einen schon etwas missmutig. Kommt natürlich auch immer auf die Konfiguration an, die man wählt, also sprich Speicherkonfiguration. Ich denke mal, diese kleineren Speicherkonfigurationen werden wahrscheinlich etwas schlechter verfügbar sein. Und wenn man dann in den High-End-Bereich geht, sprich mit diesen 2 Terabyte, wird man wahrscheinlich etwas mehr Glück haben, da frühzeitig ein Gerät zu bekommen. Ist jetzt meine Vermutung. Kann natürlich auch genau umgekehrt sein, dass gerade diese Pro-Anwender sich auf diese großen Geräte stürzen.
Ja, es ist halt stark davon abhängig, was hat oder wie hat Apple am Anfang geplant, wovon sind sie ausgegangen, was verkauft sich besser und wie können sie, je nachdem, wie die ersten Verkaufszahlen so liegen, die Produktion noch entsprechend anpassen. Ja. Dass sie da an der Stellschraube noch drehen, wenn sie jetzt irgendwie mehr von der günstigeren Config haben produzieren lassen. Und es jetzt, sie sehen, es verkauft sich halt mehr von der höheren Config, ja. Wie können sie das halt noch eventuell da an den Schräubchen drehen? Aber da ist ja Apple eigentlich ganz gut drin.
Das ist korrekt, ja. Das stimmt. Ja, jedenfalls der Grund dieser Engpässe ist halt das Display. Das ist quasi der Knackpunkt bei der ganzen Sache. Es ist ein extrem komplexer Herstellungsprozess und die Ausschussrate soll extrem sage ich jetzt mal nicht, sie soll sehr hoch sein und daraufhin gibt es halt Probleme, das 12,9 Zoll vernünftig in den Markt zu pumpen. Und das lässt natürlich auch Schlüsse darauf hinziehen, warum das 11er gar kein Mini-LED-Display bekommen hat, weil sich Apple damals wahrscheinlich schon bewusst war, dass diese Produktion in größeren Stückzahlen halt problematisch ist. Und daraus kann man natürlich schließen, warum sie nur das Große mit diesem Display ausgestattet haben. Das vermute ich jetzt mal, dass das auch ein Aspekt war der ganzen Geschichte.
Ja.
Und wenn man sich jetzt mal die ganzen Medienberichte anschaut, das 11 Zoll findet subjektiv gar nicht mehr statt. Also in der Medienberichterstattung. Das existiert zwar, das Gerät, aber dadurch, dass es halt sich quasi nur vom Prozessor her weiterentwickelt hat, also sprich den M1-Prozessor, sonst hat sich das Gerät quasi nicht stark weiterentwickelt, berichten alle nur noch über dieses 12,9 Zoll mit dem Mini-LED-Display.
Ja, was allerdings auch viel dem Display, denke ich, zuzusprechen ist, wenn du dir auch mal die ganzen Berichte zu den oder die Reviews zu dem iPad Pro 12,9 durchliest, jeder lobt dieses Display, ja, und vor allem es gibt viele oder einige Reviews, die auch sagen, das wäre, was mobile Macs betrifft, das beste Display, was Apple jeweils halt verbaut hat. Und selbst ein aktuelles MacBook Pro M1 würde dagegen ziemlich alt aussehen. Was natürlich dann hoffen lässt auf neue MacBook Pros, dass sie eventuell halt zumindest mal eine Config vielleicht auch mit entsprechender Displaytechnik kommt. Weil das wäre, denke ich mal, dringend anzuraten. Ja. Gerade mit dem Titel Pro sollte sich da auch in dem Bereich Display auf jeden Fall was tun. Gerade wenn Reviews, wie gesagt, so stark dann auch nochmal darauf hinweisen, dass das iPad Pro einfach, was denn da oder was das Display betrifft, einfach so weit vorne ist, ja, aufgrund von Mini-LED, was die Displayqualität, ja, die Anzeige einfach betrifft, auch gerade im Vergleich zu den MacBook Pros.
Vielleicht bietet es Apple ja auch als Aufpreisoption an, das Ganze bei den MacBook Pros.
Wäre was ja ich mir denkbar auch gut vorstellen könnte, ist, dass das 16er eventuell mit einem Mini-LED kommt und die 13er so bleiben wie, oder die halt nicht. Ja, dass es ähnlich fahren wie bei dem iPad Pro. Das kleinere Pro hat es noch nicht. Das größere hat es, könnte man bei den MacBooks ja auch ähnlich machen. Das 13er bleibt oder das 14er, was kommen sollte, bleibt bei der aktuellen Technik und eventuell ein 16er mit Mini-LED. Wobei der Preis wäre dann auch mal interessant. Ja. Das wären ja wahrscheinlich auch
Ja.
nochmal ein paar Euro mehr, gerade auch bei der Displaygröße dann. Ja.
Ja.
Und die Frage ist dann aufgrund der Ausschussrate, wie sieht es dann auch da mit der Lieferfähigkeit aus? Da hast du wahrscheinlich auch eine Handvoll Geräte, die du dann wahrscheinlich erstmal ausliefern kannst.
Ja, klar, und ich hoffe mal, dass sie natürlich diese Ausschussrate in den Griff bekommen, weil dann normalisiert sich natürlich auch wieder der Preisverhältnis für Apple letztendlich. Weil den ganzen Ausschuss muss der Kunde letztendlich ja mitbezahlen. Das ist ja alles eingepreist, mehr oder weniger.
Ja, aber das hatten wir bei den OLEDs am Anfang auch.
Ja, klar, das ist bei jeder neuen Display-Technologie
Von
der Fall
daher
oder bei fast jeder.
kommt Zeit, wird es auch besser, ja.
Ja, klar, das ist wahr. Gut, ja, das neue iPad Pro, ja, durchaus ein begehrenswertes Stück Technik, muss ich sagen.
Ja. Hast du noch irgendwas in Richtung iPad jetzt an?
Nee, nichts Konkretes, nein.
Gut, weil was ja auch gut zum iPad passt, ist diese eine Instagram-News, die ich nur kurz mit reingenommen hatte. Da bin ich vorhin oder heute Morgen gerade drüber gestolpert. Und zwar wieso iPad, ja, weil es gibt noch keine Instagram-App fürs iPad. Nach wie vor warten wir da eigentlich drauf, ja. Und es gibt ja keine Aussage außer der, dass Instagram halt fürs Telefon ursprünglich entwickelt wurde und das halt ja, der Schwerpunkt ist für Instagram. Wobei jetzt gerade, wie gesagt, eine News die Runde macht, dass ein Entwickler im Code von Instagram Hinweise gefunden hat, dass es anscheinend die Möglichkeit, zumindest mal bei Tests von Instagram gibt, über das Web, alle über die Web Zugriff von Instagram Bilder zu posten. Filter zu verwenden, etc., das alles online, was natürlich auch, wenn es kommen sollte, eventuell eine Alternative noch wäre für iPad-Nutzer, anstatt eine App, das dann einfach übers Web zu machen. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, auch wenn sie sich da immer dagegen gesträubt haben und gesagt haben, hier, die Bilder werden mit dem Telefon gemacht, dann sollte man die Bilder auch am Telefon entsprechend dann bearbeiten und hochladen. Es gibt ja oder gab in der Vergangenheit ja da immer hier so Third-Party-Lösungen. Ja, es gab mal am Anfang iPad-Apps, ja, dann wurde die API geändert. Ja, sind die im Prinzip ja dann den Weg allen Irdischen gegangen. Dann hatten wir ja die Desktop-Apps, ja teilweise auch für den Mac, die über irgendwelche Hacks und Lösungen dann das möglich gemacht haben, dann Bilder zu Instagram hochzuladen. Also es wäre, denke ich mal, definitiv an der Zeit, dass es da eine native Lösung oder ein Angebot von Instagram direkt gibt, da was zu machen. Und es sieht durchaus danach aus. Wir verlinken es mal. Da sind auch ein paar Screenshots mit dabei. Kann man sich mal angucken. Ja, also wie gesagt, meiner Meinung nach, it's about time, ja.
Ja, sehe ich genauso, weil Instagram hat sich ja auch in sehr viel verschiedenen Richtungen gleichzeitig entwickelt und hat sich sehr viel breiter aufgestellt. Und wenn man auch wirklich diesem breiten Publikum gerecht werden will, was dort angesprochen wird, unter anderem ja natürlich auch Businesskunden, die dort ihre Kampagnen veröffentlichen, aus der IT-Branche, aus der Modebranche, wie sie auch alle
Ja,
heißen, die brauchen einfach eine vernünftige Desktop-App oder einen vernünftigen Desktop-Zugang, um gewisse Dinge einfach auch am Rechner machen zu können.
genau, gewerbliche Nutzer
Ja.
oder Influencer, wenn man mal bei dem
Ja.
Begriff bleiben will, oder
Ja.
Leute, die halt das auch professionell nutzen oder beruflich auch mit einbinden, würde es natürlich die Arbeit definitiv erleichtern, ja.
Wenn
Ja,
man
selbst
wirklich,
unser eins, ja, wenn ich Bilder am Bearbeiten
ja.
bin am Mac, würde ich die auch gerne mal direkt anstatt nur zu Facebook zu schieben oder woanders hin zu veröffentlichen, dann auch gerne mal direkt zu Instagram schicken, anstatt den
Ja, klar.
Umweg unbedingt übers Telefon zu machen oder
Ja.
wie gesagt eine Third-Party-App zu nutzen, ja, würde ich das halt direkt gerne aus meinem Am besten halt über eine API auch direkt aus meinem Bildbearbeitungsprogramm entsprechend zu Instagram schicken. Das
Auf
wäre mir
jeden
noch
Fall.
am liebsten, ja.
Ja.
Oder aber, wie gesagt, exportieren über die Webseite hochladen ist natürlich auch noch ein Ding, ja. Aber da sollte, also das wird es auf jeden Fall wesentlich einfacher machen.
Auf jeden Fall. So ist es.
Yep. Freuen wir
Tja.
uns drauf.
Ja. Auf jeden
Dann,
Fall.
genau, dann würde auf jeden Fall auch der Content auf meinem Instagram wieder steil nach oben steigen. Ja, weil das Problem an der Sache ist, ich fotografiere mittlerweile wieder sehr viel halt mit dem Apparat und nicht mit dem Telefon. Und die Bilder dann erst wieder über Umwege dann zu Instagram bringen, habe ich keinen Bock drauf.
Ja, dann, es gibt ja Möglichkeiten, aber
Ja, aber
der Workflow ist einfach nicht zu bequem und
genau.
dann lässt man es lieber bleiben. Ja, klar. So ist es. Gut, dann lass uns über eines der Themen, die in der letzten Woche wohl am meisten Wellen geschlagen hat, sprechen. Zumindest in meiner Bubble hat das ganze Thema so ein bisschen für Aufsehen gesorgt, finde ich. Apple hat jetzt ja angekündigt, ab Juni ihre Musik Stück für Stück lossless auszuliefern. Das machen sie erstmal, was heißt erstmal, sie machen es kostenlos, nicht erstmal, sondern generell bleibt das Angebot weiterhin bestehen. Apple Music zum Fixpreis im Monat, weiß gar nicht, wie das jetzt gerade liegt, ich glaube 9,99 €, glaube ich, liegt das gerade. Und
Aber da muss man auch, da muss man, glaube ich, auch so realistisch sein. Gibt es denn überhaupt in der großen Masse einen Markt, der bereit wäre, extra zu bezahlen für Lossless?
ja, das kommt dazu. Es gibt ja einen Musikstreaming-Dienst Tidal, glaube ich, die das anbieten.
Gibt's
Aber
die
die sind
noch?
ja auch, die gibt's noch, ja.
Ja,
Aber die sind ja jetzt auch nicht so fett im Geschäft. Also sie sind ja auch unter ferner Liefen.
wurden die nicht zuletzt erst verkauft an irgendjemand?
Keine Ahnung, bin ich nicht im Bilde, weil mich der Streaming-Dienst nicht interessiert, ehrlich
Und dann
gesagt.
hieß es doch zuletzt auch, es käme jetzt ein Lossless Player nochmal auf den Markt. Das ist, glaube ich, auch eingeschlafen oder kam das? Also wie
Keine
gesagt,
Ahnung.
der Markt ist so Nische. Also ich denke nicht, dass man da gutes Geld mit verdienen kann, wenn man das entweder einen eigenen Service rund um Lossless aufbauen will oder aber gegen extra Geld nochmal Lossless verkaufen würde. Ich denke, der Musikindustrie wäre es recht, wenn sie dann nochmal eine zusätzliche Einnahme hätten. Aber das, nee. Nee. Also ich wüsste jetzt niemanden, der bereit wäre, da nochmal zu seinem Abo nochmal, keine Ahnung, vielleicht 5 im Monat mehr zu bezahlen, um Lossless
Ja,
zu bekommen.
das sind halt Enthusiasten und die wahrscheinlich auch das Gehör dafür haben, aber das sind jetzt
Das
noch
ist ja
ganz
das
andere
Nächste,
Perspektiven. Ja, anyway, aber lass uns lieber mal von vorne
ja.
anfangen. Ist wahrscheinlich einfacher, als wenn wir jetzt wieder hier Topic Jumping machen, ne?
Das ist doch
Es
ganz
ist doch unser
normal.
Branding.
Ja.
Jedenfalls wird jetzt Apple sukzessive ihr Portfolio umstellen. Im Juni fangen sie mit den ersten 20 Millionen Songs an, die dann lossless erscheinen werden. Und bis Ende des Jahres haben sie dann ihr komplettes Portfolio mit roundabout 75 Millionen Songs lossless verfügbar gemacht. Ja, sehr schön. Wenn es da nicht so einen kleinen Wermutstropfen geben würde, dass derzeit das komplette Produktportfolio an Kopfhörern und auch an Smart-Lautsprechern von Apple das gar nicht unterstützt. Zum aktuellen Zeitpunkt muss man dazu sagen, weil es gab nämlich auch Gerüchte, dass Apple an einem eigenen, hauseigenen Standard arbeitet, um dieses abbilden zu können. Das ging nämlich gestern durch die Presse, dass da irgendwas in der Mache sein soll. Aber das sind auch nur Gerüchte. Und da habe ich auch nichts mehr drüber gelesen, als ich gerade gesagt habe, dass, wie gesagt, Apple da an was ganz Eigenem schraubt. Ja, Grund der ganzen Geschichte ist halt, dass zum Beispiel die Bluetooth-Protokolle, die Apple verwendet, auf AAC basieren. Und das ist halt ein sehr bandbreitenschwaches Bluetooth-Protokoll oder Codec. Anders wäre zum Beispiel, wenn man jetzt auf aptX setzen würde, der etwas mehr Bandbreite anbietet. Apple setzt halt noch auf AAC und das ist halt etwas bandbreitenschwächer, um das jetzt mal ein bisschen runtergebrochen auszudrücken. Ja. Der Knackpunkt ist auch, dass selbst der AirPod Max in einer Kabel, also wenn man ihn kabelgebunden anschließt, Apple bietet ja aufpreistechnisch ein Kabel an, selbst dieser kann nicht zum heutigen Standpunkt, zum heutigen Zeitpunkt lossless abbilden. Obwohl es technisch gesehen, da dieses Kabel ja auch ein DAC eingebaut hat, wenn man das Originalkabel von Apple verwendet, von Lightning auf Klinke, es eigentlich abbilden könnte. Man bräuchte das Teil eigentlich nur softwaretechnisch updaten. Dann würde man mit dem auch lossless hören können.
Das ist die Frage, ob das wirklich über ein Software-Update machbar wäre bei den Macs. Ich wage das ein bisschen zu bezweifeln.
Ja, das waren so die Aussagen, die ich gelesen habe, dass es generell funktionieren würde, wenn man das kabelgebunden mit einem, in Kombination mit einem DAC verwendet, was ja auch eingebaut ist in dem Kabel, dann sollte das funktionieren. Ob das, wenn es natürlich machbar wäre, fragt man sich natürlich, warum hätte es Apple wahrscheinlich schon längst getan.
Ja, das ist genauso mit der Arbeit an dem Übertragungsstandard, eventuell Wireless, ja. Entweder es gibt da technisch ein Problem oder aber von der Entwicklung sind sie noch nicht so weit und es kommt vielleicht später hinterher, aber mich würde dann echt interessieren, warum haben sie dann jetzt schon, oder warum führen sie jetzt Lossless ein, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, ein Software-Update für die Macs sechs Monate eventuell in der Zukunft liegt. Warum macht man das dann nicht zusammen? Gerade um die Diskussion, wie man sie jetzt halt führt, ja, und wie sie geführt wird, zu vermeiden. Und wo gibt es denn bitte den Druck, dass man jetzt lossless machen muss?
Naja, ich glaube, sie wollten Spotify jetzt mal wieder einen Schritt voraus sein, weil Spotify hat es ja noch nicht eingeführt. Auch wenn man in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte gehört hat, dass sie dran arbeiten, an dieser ganzen Geschichte. Aber ich denke, das ist der Grund, dass sie einen Schritt voraus sein wollten.
Das Problem, was Spotify hat, ist, Apple hat es in dem Sinne einfach, sie haben ja nur ihre eigene Hardware. Und wissen ja da, wie es aussieht, ja, und liefern da ja die Software quasi selbst, die unten drunter liegt, aus. Spotify hat halt das Problem, dass sie mit Android auf zig Geräten laufen müssen. Und da ist halt die Frage, kriegst du das hin oder würden dann einfach irgendwelche Geräte wegfallen, dass du sagst, hier kompatibel ab. Ja, wobei mich dann jetzt wieder wundert ist, weil im Zuge von Apple mit der Ankündigung hat Amazon Music ja direkt gleichgezogen. Bieten jetzt auch lossless an, auch ohne Aufpreis. Also da geht's, warum Spotify jetzt sagt, bei ihnen kommt's erst später. Ja, gute Frage. Wobei, da kann's auch wieder sein, die hatten ja in der Vergangenheit öfter mal Beef, was Vertragsverhandlungen mit den Labels betrifft. Vielleicht hängt's auch da irgendwo.
Möglich.
Ja. Weil da hatten ja die Labels auch schon mal versucht, Spotify einen Stecker zu ziehen, beziehungsweise da halt ihre Sachen aufzudiktieren und hatten da einige, hatten Vertragsverhandlungen dann in die Länge gezogen. Könnte sein, dass Spotify da jetzt auch wieder, oder dass sie ein bisschen Druck kriegen oder sie Konditionen haben wollen von den Labels aufgrund der Größe, die sie einfach haben mit ihren Kunden oder mit der Nutzeranzahl. Man weiß es nicht, ja. Irgendwo wird es da, denke ich mal, an den Rechten einfach liegen. Vielleicht sind auch Amazon und Apple bereit, wieder 2 Cent mehr zu bezahlen, ja, was Spotify vielleicht nicht will. Oder Spotify will vielleicht, keine Ahnung, einen größeren Katalog, ja. Man weiß es nicht, ja.
Ja. Gut, ich meine, diese Diskussion, die wir jetzt gerade hier führen über Lossless und wie gesagt, von Apple keine Endgeräte haben, die das unterstützen, das ist eigentlich auch eine Diskussion, die gar nicht Not tut, weil erstens mal zahlen wir nicht mehr dafür, es wird nicht erhöht vom Preis, es ist also einfach ein Feature, was mit inkludiert wird in das bestehende Angebot und von daher muss man sich darüber nicht beschweren,
sage ich jetzt mal. Ne? Was man natürlich auch sagen kann, ist, die AirPods und auch die HomePods wurden ja nie mit Lossless Support beworben.
Ja, klar.
Klar hätte man davon ausgehen können, dass gerade auch der Max, ja, wie wir es eben schon gesagt hatten, ja, oder vielleicht auch der HomePod, Lossless-Wiedergabe halt Lossless dann auch können, sollten, ja, gerade bei Macs auch für den Preis. Aber ja, sie wurden halt, wie gesagt, nie mit beworben und die Frage ist, wie sieht es halt in Zukunft aus mit neuen Geräten, die kommen, mit den nächsten AirPods, die kommen. Wobei, inwieweit Lossless auf dem AirPod Sinn macht, ist eine ganz andere Frage, ja, die sich mir stellt, ja, weil klar klingen sie nicht schlecht, aber ich denke, Lossless willst du nicht unbedingt mit AirPods hören. Und ob du da den Unterschied überhaupt hören könntest, ja, also technisch gesehen, ja, mit einem AirPod im Ohr ist auch nochmal die Frage. Nicht nur kannst du oder kann man selbst den Unterschied überhaupt hören, ja, selbst wenn man die Technik dazu hat, weil ich glaube nicht, dass ich es könnte, zum Beispiel, weil ich mir einfach in meiner Jugend zu oft Musik zu laut angehört habe, denke ich mal, ist mein Gehör mittlerweile nicht in der Lage, ja, Lossless noch wirklich zu erkennen, selbst wenn die Technik stimmt. Ob es gut klingt oder nicht gut klingt, okay, ja, das kann ich sehr gut unterscheiden, zumindest mal, was mein subjektives Befinden oder Empfinden betrifft. Aber Lossless, sorry, ich denke mal, ach, ich hatte irgendwann auch mal gelesen hier prozentual, wie viele Leute oder die Weltbevölkerung das überhaupt kann. Aber es ist, oder die meisten werden es wahrscheinlich nicht raushören können, zwischen einer guten, gut kodierten MP3-Datei und einem Lossless.
Ja. Genau. Also wie gesagt, wenn es eine gut kodierte Datei ist, die dementsprechend auch im höheren Kilohertz-Bereich
oder AAC liegt. Zum Beispiel, ja, da hast du ja auch nochmal den Vorteil, eine gut kodierte im Vergleich zu einer MP3, ja. Da hast du da auch nochmal einen kleinen Qualitätsvorteil, je nachdem. Wie gesagt, kommt halt auf die Kodierung drauf an. Im Vergleich zu wirklich Lossless. Und da muss ja dann auch, wie gesagt, die Qualität, wo es wiedergegeben wird, ja, einfach auch stimmen. Also der Hardware dann einfach aufpassen. Und das ist schon mal so ein Thema oder so ein Diskussionspunkt. Plus dann nochmal das eigene Gehör. Ja. Also wie gesagt, ich denke nicht, dass ich da einen Unterschied hören könnte.
Und es kommt ja auch noch dazu, dass erstens mal grundsätzlich viele Leute das gar nicht feststellen können, wie du es eben schon sagtest. Und je älter wir werden, je mehr lässt ja auch das Gehör nach. Das kommt ja auch noch dazu. Wir haben ja diesen natürlichen Alterungsprozess, also der Körper.
Das kommt noch dazu, aber wenn du wirklich ein sehr gutes Gehör hast, je nachdem, wie du halt auch damit umgehst, ja, das ist ja wie mit allem, mit deiner Gesundheit, ja, wirst du auch im fortgeschrittenen Alter dann auf jeden Fall auch nochmal das halt entsprechend behalten können. Und man muss ja auch sagen, so wie es halt, also es gibt halt auch so Sachen wie das absolute Gehör.
Ja.
Haben wir ja auch, wobei das gerade bevölkerungstechnisch gesehen auch relativ klein jetzt wieder ist von den Prozentzahlen her. Und inwieweit dann derjenige auch wirklich Wert auf Lossless legt, ist die andere Frage. Der hat vielleicht andere Vorlieben. Ja, klar, Lossless ist auch nochmal so ein Thema, mit dem du werben kannst. Aber inwieweit das, wie gesagt, überhaupt der Markt da ist, und selbst da, wo der Markt da ist, wie viel Prozent der Leute, die sich dafür interessieren oder das Geld dann einfach auch in die Hand nehmen, wie viele sind dann überhaupt wirklich in der Lage, das auch entsprechend vom Gehör her, ja, in der Lage zu sein, dass es, ja.
Genau.
Vieles ist ja auch Placebo, ja. Das hast du ja in der Musikindustrie oder sagen wir in der Hi-Fi-Industrie ja einfach auch gehabt, in seit Anbegriff der Zeit eigentlich.
Das ist die goldenen Stecker, ja.
Ja, unter anderem, ja. Da wurde ja viel für viel Geld verkauft, was letztendlich entweder gar keinen oder nur einen geringen Unterschied ausgemacht hat.
Gab es ja in vielen Bereichen, ja.
Ja, ja. Aber auch gerade da, das ist auch wieder dieses Placebo, ja.
Ja, ja. Ich erinnere mich noch, in der Halbleiterindustrie war das früher auch immer beim Speicherverkauf, also bei, wo RAM-Riegel verkauft worden sind, da gab es dann immer, wurde dann explizit darauf hingewiesen, NEC-Speicher 60 Nanosekunden, Goldkontakte. Das war auch immer ein Hinweis. Okay, es ist faktisch so, dass Gold besser dementsprechend leitet als zum Beispiel Silber etc. Das hat einen höheren Leitungsfaktor, einen Leitungsgrad, aber ich glaube nicht, dass das ausschlaggebend ist für eine höhere Speicherperformance oder für eine höhere Speicherqualität. Das wage ich zu bezweifeln. Da sind andere Faktoren maßgeblich. Und heute redet keiner mehr über Silber- oder Goldkontakte bei RAM-Riegeln. Das wird gar nicht mehr erwähnt. Aber früher war das ein Merkmal, was explizit herausgearbeitet worden ist.
Ja, mein Gott, in meiner Jugendzeit, was da über im Hi-Fi und auch im TV-Bereich über Gold gesprochen wurde.
Ja.
Heutzutage, ja. Heutzutage diskutieren sie über die Reichweite ihrer Funkverbindung im Haus, ja. Da hat sich die Frage auch schon wieder erledigt, ja.
Ja.
Wie gesagt, der Markt ist da und es gibt auch wirklich sehr gute Technik, ja, die ihr Geld auch wert ist. Aber das muss jeder für sich selbst ausmachen. Und wie gesagt, man sollte dann vielleicht auch mal wirklich, wenn man sich dafür interessiert, gezielt, ja, dem ganzen Hörprozess mal unterziehen, weil ich glaube nicht, dass sehr viele Leute da wirklich einen Unterschied raushören. Und da muss man ja auch das Geld nicht in die Hand nehmen. Ja.
So ist es. Und wie die meisten Menschen heutzutage Musik konsumieren,
ja.
in mobil unterwegs, irgendwie vielleicht noch im Auto letztendlich etc.
Ja, mit AirPods. Und wie gesagt, die klingen nicht schlecht, aber das ist kein Hi-Fi. Ja.
Ja, und teilweise auch als Begleitmedium und wo viele Leute gar nicht konzentriert diese Musik verfolgen, einfach nur als Comfort-Noise irgendwo im Hintergrund oder als Beschallung etc., da ist nach meiner Meinung das Thema Lossless gar nicht relevant in meinen Augen. Ja. Wenn ich wirklich absolut hochwertige Musik genießen will, dann konzentriere ich mich auf das Musikstück, höre auch genau hin und dann habe ich wahrscheinlich auch als Musikenthusiast auch meine Ausstattung zu Hause, meine Hi-Fi-Anlage, meine Boxen etc., die das auch alles abbilden können und dann benutze ich wahrscheinlich nicht unbedingt Apple Music Lossless als Quelle, sondern habe andere Quellen, wo ich meine Musik herbeziehe. Vermute ich jetzt mal so, aus meinem Bauch heraus, aus meinem Gefühl.
Ja, selbst wenn du einen Streaming-Anbieter nutzt, Lossless, okay, ja, das kann auch von mir aus dann keine Apple Music Lossless sein, die du in Zukunft dann vielleicht her oder nutzt dafür. Nur du hast dann hinten dran noch was ganz anderes, ja, als jetzt deine AirPods oder auch deine AirPod Max.
Ja,
die hätten sowieso von Anfang an nicht zu einem AirPod Max gegriffen, ja, jedenfalls nicht dafür. Und die haben dann, wie gesagt, ihren anderen Kopfhörer zu Hause, ja. Und dann stellt sich auch die Diskussion nicht, ja, kann mein AirPod Max lossless oder nicht, weil das wäre ja da sowieso nicht die erste Wahl gewesen. Das hat man ja auch in den Reviews ganz gut gelesen zu den AirPod Max. Da hat man ja durchaus darauf auch Bezug genommen und hat ja auch gesagt, das ist nicht der Markt, ja, für den Kopfhörer.
Nein. Und den Markt wollten sie auch gar nicht adressieren. Das war ja auch gar nicht gedacht, ne, das Ganze.
Und den Schuh müssen sie sich halt jetzt anziehen. Jetzt holen sie Lossless mit in Apple Music rein. Ihre Hardware, die sie anbieten, kann es nicht. Oder sagen wir mal, die Kopfhörer oder die können es, oder die Lautsprecher können es nicht. Den Schuh muss sich Apple halt jetzt anziehen. Da müssen sie durch.
Ja, auf jeden Fall. So ist es. Da müssen sie jetzt durch.
Genau.
Aber okay. Ich hoffe, Apple arbeitet an diesem ominösen eigenen Hausstandard, um das dementsprechend abbilden zu können. Und da bin ich gespannt, ob an den Gerüchten was dran ist. Mal schauen. Es bleibt spannend. Tja. Gut. Ich würde sagen, Thomas, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit sprechen wir jetzt über unseren heutigen Werbepartner.
Gerne.
Was hältst du davon?
Ja, nur zu.
Genau. Zum ersten Mal mit dabei ist heute die Firma NordVPN. Und da bin ich sehr froh, dass wir sie an Bord haben, weil es ein Produkt ist, was ich in der Vergangenheit immer mal wieder punktuell genutzt habe. Nicht durchgehend, immer mal wieder nach Bedarf. Das waren die Zeiten, wo ich noch sehr viel unterwegs war und mich mit öffentlichen WLANs beschäftigen musste und mich aus öffentlichen Hotspots oder Hotel-WLANs ins Netz einloggen musste, ins Internet gehen musste. Und da habe ich dann auf NordVPN gesetzt, weil NordVPN letztendlich deinen Datenverkehr verschlüsselt und eine sichere Verbindung zum Internet aufbaut. Das ist die Grundidee von einem VPN-Dienst, eine verschlüsselte Verbindung zum Netz aufbauen und den gesamten Datenverkehr, der dort generiert wird, verschlüsselt. Und letztendlich auch deine IP verändert. Das ist letztendlich noch der Nebeneffekt dabei. Und da hat man natürlich eine Riesenanzahl an Use Cases, die man da verwenden kann. Der erste Aspekt ist natürlich der Sicherheitsaspekt, weil man, wie gesagt, seinen Datenverkehr verschlüsselt. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere wichtige Aspekte, die man hier mit in Betracht ziehen muss. Zum Beispiel auch das Thema Geoblogging. Man kann dem Ganzen entgehen und man kann dementsprechend virtuell seinen Standort verändern. Als Beispiel, wenn ich mich zum Beispiel im Ausland bewege, auf Dienstreise bin oder im Urlaub bin, möchte aber auf Mediatheken zurückgreifen, die sich in Deutschland befinden, zum Beispiel die ZDF-Mediathek, dann habe ich halt nicht die Möglichkeit, aus dem Ausland darauf zuzugreifen, weil dementsprechend das Ganze geblockt ist. Verändere ich aber virtuell meinen Standort, was bei NordVPN übrigens sehr einfach geht und sehr schnell geht. Das ist übrigens auch ein großer Vorteil von NordVPN. Die ganze Konfiguration und die ganze Handhabung des Dienstes ist kinderleicht und einfach zu handhaben. Dann ändere ich einfach meinen Standort und klicke einfach auf einen Server, dass ich mich in Deutschland befinde und ich bleibe dann sozusagen virtuell zu Hause und ich kann zum Beispiel meine ZDF-Mediathek benutzen, genießen, ZDF, ARD, wie sie alle heißen, und kann dann quasi virtuell zu Hause bleiben. Und das geht natürlich auch in die andere Richtung. Ich möchte zum Beispiel einen Streaming-Dienst nutzen, der in Deutschland gar nicht präsent ist. Da gibt es ja auch lokal verschiedene Anbieter. Dann kann ich halt ganz schnell und ganz bequem meinen Standort verändern und kann den lokalen Streaming-Dienst nutzen, den es nur in dem Land gibt. Oder ich möchte einen ganz anderen Streaming-Katalog verwenden. Bestes Beispiel ist Netflix USA. Die haben einen ganz anderen Katalog als Netflix Deutschland und somit kann ich einfach meinen Standort verändern und kann mich dementsprechend in Netflix USA anmelden und einloggen. Ich bin zwar jetzt kein Netflix-Kunde, aber was ich jetzt gerne nutze und was ich jetzt wieder schätzen gelernt habe, ist der BBC-Player. Die haben ein hervorragendes Angebot, die haben eine hervorragende aufbereitete Mediathek und das ist jetzt zum Beispiel mein Use Case, wäre jetzt zum Beispiel der BBC-Player. Ja, oder ich kann auch Preisvorteile nutzen, die wir in Deutschland gar nicht haben. Ich kann mir günstigere Konditionen raussuchen beim jeweiligen lokalisierten Streaming-Anbieter, die wir hier gar nicht bei uns haben. Das sind alles Dinge, die ich halt mit einem VPN-Anbieter oder mit NordVPN letztendlich realisieren kann. Und ja, das sind so die, denke ich mal, die größten Anwendungsszenarien, die mir jetzt so spontan einfallen, die man halt mit NordVPN nutzen kann oder die man abbilden kann mit NordVPN.
Darf ich da gerade noch was ergänzen?
Gerne, auf jeden Fall.
Ich bin ja eigentlich mehr so aus der Spielecke mit dem ganzen Thema unterwegs und habe da gerade auch zuletzt wieder eine VPN-Lösung eingesetzt und da würde sich NordVPN eigentlich auch anbieten. Und zwar, wenn man mal guckt zum Beispiel, wir warten ja hier ja im Westen ja der Welt immer noch auf den Release von Lost Ark zum Beispiel. Ein sehr populäres Spiel und auch im Westen ein sehr populäres Spiel und viele nutzen da dann auch einfach VPN, um dann auf koreanischen Servern spielen zu können. Mittlerweile gab es zwar auch ein Release in Russland, oder die russische Version von dem Spiel, aber mein Gott, wer will denn schon russische Sprachausgabe? Dann lieber doch koreanische Sprachausgabe und das klingt doch mal einiges besser, meiner Meinung nach. Und da ist dann einfach ein VPN notwendig, um mit entsprechenden IPs dann oder koreanischen IPs dann einmal halt den Download machen zu können und vor allem dann halt auch spielen zu können, weil die halt einfach einen Geoblock haben. Das war so eigentlich der Einsatzpunkt in dem Bereich. Wenn man competitive unterwegs ist und da zum Beispiel auch gerne mal streamt, VPN ist auch ein ganz guter Schutz, was DDoS-Attacken betrifft. Und da haben wir ja leider gerade auch in der Destiny-Community leider damit zu kämpfen, dass der ein oder andere auf die Idee kommt, eine DDoS-Attacke zu fahren auf deine IP-Adresse. Und da macht ein VPN durchaus Sinn. Wird auch von vielen Streamern immer wieder gerne empfohlen. Auch gerade NordVPN als einer der bekanntesten Anbieter in dem Bereich. Und macht, denke ich, wie gesagt, wenn man da competitive unterwegs ist, definitiv auch Sinn, wenn man halt so exponiert ist, gerade als Streamer, ja, oder als bekannter Spieler, ja. Und das sind eigentlich so die zwei Sachen. Klar kann man auch nochmal in den typischen Online-Stores, was halt jetzt Online-Shopping für Spiele auch betrifft, ja, sei es Steam, sei es Epic oder gerade auch andere Anbieter noch, die im Ausland unterwegs sind, da kann es durchaus auch Währungsvorteile geben. Da muss man halt nur aufpassen, wie gesagt, sind sie dann region-locked und brauche ich dann zum Spielen auch nochmal VPN oder halt nur zum Einkauf. Das ist auch nochmal so ein Ding, was man sich angucken kann. Es gibt viele Regionen, da sind Spiele um einiges günstiger dann als nochmal bei uns. Gerade weil halt die Kaufkraft im dort oder vor Ort dann halt auch nochmal andere ist und da entsprechend dann die Preise auch angepasst werden. Nicht generell so, aber es gibt gute Beispiele dafür, wo man das auch nochmal dafür nutzen kann. Ja, aber wie gesagt, gerade was Spiele betrifft, die halt ein Region Lock haben und dann auch in dem Land nur verfügbar sind, ja, macht das durchaus je nach Titel dann auch Sinn. Wie gesagt, eins der größten Titel, ja, die halt momentan oder heiß erwartet werden, ist halt Lost Ark, weil die schon relativ lang unterwegs sind, eine gute Community eigentlich haben, aber wie gesagt, momentan ist, glaube ich, Amazon immer noch in Verhandlungen, was den West-Release betrifft. Muss man mal gucken, wann es kommt.
Okay. Ja, also wie gesagt, VPN oder ein VPN-Dienst einzusetzen, das hat viele Vorteile. Wie gesagt, es geht vom Gaming bis zu den Streaming-Plattformen, Nutzen von Mediatheken etc. Da ist es ein probates Mittel, einen VPN-Dienst einzusetzen. Im besten Fall natürlich, oder das Beste natürlich NordVPN. Aber lass uns noch mal kurz auf die technischen Vorteile von NordVPN eingehen. Unschlagbar ist natürlich, dass sie eine extrem große Anzahl an Servern haben. Und das bietet natürlich auch eine hohe Performance. Und NordVPN ist nachweislich eines der schnellsten VPN-Dienste, die wir am Markt haben. Das haben eine Menge unabhängiger Tests bewiesen. Das ist wirklich ein High-Performance-VPN-Dienst. Zudem kommt noch hinzu, wie wir es eben schon sagten, sie haben über 5300 Server, eine Vielzahl an Servern auch in Deutschland. Und verwenden eine AES-256-Bit-Verschlüsselung, also einen sehr hohen Verschlüsselungsgrad. Sie bieten Firefox und Chrome-Erweiterung an. Es ist ein Adblocker dementsprechend implementiert in der ganzen Geschichte. Wir haben im Paket, dass wir 6 Geräte gleichzeitig verwenden können, also vom Smartphone bis zum stationären PC etc., PP, iPad und so weiter. Es funktioniert auf allen wichtigen Plattformen, bedeutet Windows, Android, iOS, macOS, Linux und sogar Android TV, also auf einer Vielzahl von Smart TVs, wo Android TV drauf läuft, funktioniert auch NordVPN. Es gibt die Möglichkeit, dass wir das Ganze direkt auf dem Router einrichten können. Das kann auch nicht unbedingt jeder VPN-Dienst, da muss man auch mal vergleichen, da gibt es auch Differenzierungsmerkmale. Und ja, das sind so, denke ich, noch die wichtigsten Features, die man hier technischerseits nochmal erwähnen sollte. Wie gesagt, da stellst du Anbieter. Was für mich noch ganz interessant ist, NordVPN verwendet festplattenlose Server. Das heißt, es werden keine Daten und auch keine Konfigurationsdaten, also keine personenbezogenen Daten von euch bei NordVPN hinterlegt. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Zudem haben wir noch einen riesen Vorteil. Wir haben eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das ist egal, welches Paket ihr auswählt. Ihr habt generell diese 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. So, falls ihr nicht zufrieden sein solltet. Was ich nicht vermute, weil wenn ich mal anschaue, wie viele zufriedene NordVPN-Kunden es gibt, und ich bin es ja auch immer wieder in der Vergangenheit punktuell gewesen, je nach Einsatzgebiet und je nach Use Case, den ich hatte, bin ich dementsprechend auch mit NordVPN in der Vergangenheit sehr zufrieden gewesen und bin jetzt auch wieder neu mit dabei, weil ich es auch für unsere Sendungsvorbereitung nochmal getestet habe, da ich auch von NordVPN nochmal einen kleinen Testzugang bekommen habe. Fairerweise muss ich das dazu sagen. So, aber wir haben natürlich auch für alle diejenigen, die sich mit NordVPN näher beschäftigen wollen und die jetzt endlich mal einen ordentlichen VPN-Dienst einsetzen wollen, einen extrem großen Hörervorteil, finde ich, weil das ist mit Abstand eines der größten Rabatte, den uns bisher ein Werbepartner eingeräumt hat, weil ihr bekommt auf das 2-Jahres-Paket 66% Rabatt und ihr bekommt noch einen Monat drauf kostenlos on top. Das heißt, ihr bekommt 25 Monate und dementsprechend auf diese 25 Monate 66% Rabatt. Und der Monatspreis liegt weit unter einem Kaffee, weit unter einem Starbucks-Kaffee. Ihr solltet euch auf jeden Fall mal das Ganze anschauen. Ihr könnt euch das auf der Landingpage nordvpn.com/geekcafé anschauen und verwendet bitte den Code geekcafé und dann habt ihr dementsprechend auf das 2-Jahres-Paket 66% Rabatt und das ist letztendlich für so ein wichtiges digitales Tool, wie es NordVPN in meinen Augen ist, ein absoluter No-Brainer-Preis und das kann ich euch nur ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Ja. So ist es. Und wie gesagt, 6 Geräte könnt ihr gleichzeitig verwenden. Also ihr könnt im besten Fall euren ganzen digitalen Fuhrpark dort einsetzen. Ja.
Gut. Ich werde es mir auf jeden Fall jetzt nochmal für meinen Fernseher angucken. Ich habe ja Apple TV, also da, als ich das nämlich gelesen hatte in der Produktbeschreibung, habe ich, das guckst du dir jetzt mal an. Mhm. Das gucke ich mir auf jeden Fall die Woche nochmal an. Oder das Wochenende nochmal an, ja.
Das ist auch nochmal so ein Merkmal, wo sich NordVPN abhebt von den Konkurrenzprodukten.
Ja, gerade in der Diskussion in Bezug auf Smart-TVs, Werbung und was für Daten da alles abgegriffen werden, ist das, denke ich mal, auf jeden Fall was, wenn es der Fernseher kann, so ein Ding. Oder aber, weil du es vorhin angesprochen hattest, mit im Router einrichten, würde ich definitiv machen, wenn es der Router unterstützt. Rein damit, dann ist jedes Gerät, was im WLAN hängt, direkt per VPN geschützt, auf jeden Fall würde ich direkt machen, wenn es der Router kann. Kann ich leider nicht jeder Router, meiner Erfahrung nach, aber wenn er es kann, auf jeden Fall überlegen, dass man es vielleicht für einen Standard oder dass man zwei Netzwerke vielleicht auch einrichtet, einer mit, einer ohne, aber das macht auf jeden Fall Sinn, gerade auch für alle Geräte, die bei WLAN dann drin hängen und dann konfigurationsfrei quasi VPN unterwegs sind oder mit VPN unterwegs sind.
Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und ich meine, bei den 66% Rabatt ist das auch ein No-Brainer, den ich da monatlich ausgebe. Es ist in meinen Augen fast schon ein symbolischer Betrag. Also schaut euch auf jeden Fall mal das Pricing an und schaut mal vorbei und verwendet unseren Gutscheincode GEEKCAFÉ. Für 66% Rabatt. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon 5-mal gesagt, aber ich bin so erstaunt, dass wir wirklich so einen hohen Rabattlevel bekommen haben bei NordVPN. Das freut mich doch sehr.
Ja, man kann es nicht oft genug wiederholen. Das ist ein guter Preis, aber wirklich jetzt, ja.
Und weil ich zu NordVPN gekommen bin, das wollte ich noch kurz erzählen. Casey Nice, der hat auch mal Werbung gemacht und darüber bin ich zu NordVPN gekommen.
Eben war die Verbindung leider mal schlecht, aber wir sind ja eigentlich quasi.
Wir sind mit dem Werbeblock durch und ich hoffe, die Verbindung wird jetzt wieder besser.
Ja.
Letztendlich bedanken wir uns ganz recht herzlich für die freundliche Unterstützung bei NordVPN.
Genau. Wunderbar. Gut. So, bleiben wir kurz mal bei Games. Könnte ich zwei Sachen gerade nochmal einstreuen. Das passt ganz gut. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast schon mal erwähnt hatte, auf nicht nur Steam, Epic glaube ich auch, aber das Spiel Scavengers, was wir hier so in PvE, VP, Battle Royale in Anführungszeichen Spiel ist, ist ja relativ gut in den einschlägigen Kreisen gehypt worden und die haben jetzt ab heute eine Aktion, dass alle Figuren oder alle Spielcharaktere, die es gibt und auch alle Talente und die Forschungszweige, die man im Spiel erforschen kann, freigeschaltet werden, weil nächsten Mittwoch ist es, glaube ich, nächste Mittwoch der 26.
Kann sein.
Am Mittwoch ist nämlich der Vibe, der angekündigt war bereits, bevor das Spiel dann quasi kurz vor dem Release steht. Es ist ja momentan noch Early Access. Wie gesagt, wird jetzt am Wochenende freigeschaltet. Kann man dann alle Charaktere mal Probe spielen, mal die ganzen Talente ausprobieren und auch die ganzen unter anderem Waffen und anderen Gegenstände dann die man normalerweise über Forschung freischalten muss, sind dann frei. Kann man alles mal testen. Kann man auf jeden Fall reingucken. Ja, je nachdem, welchen Level man dann noch erreicht bis Mittwoch, bis der Vibe kommt, gibt es dann auch nochmal für die Leute, die am Early Access teilgenommen haben, auch nochmal so ein paar Rewards. Ja, das ist entweder Ingame-Währung oder, glaube ich, auch nochmal kosmetisch irgendwie ein Rucksack oder so. Also wer da eh schon am Spielen war, beziehungsweise noch überlegt hat, sollte jetzt einsteigen, weil macht, wie gesagt, macht Laune. Ja, ich habe jetzt die letzten Tage nicht gezockt, werde aber jetzt nochmal am Wochenende reingucken, gerade wegen dem bevorstehenden Vibe, ja, und weil halt jetzt alles freigeschaltet ist. Das ist das eine und dann das andere. Der ein oder andere wird wahrscheinlich noch The Cycle können von Jäger. Ist ja auch so ein PvE-VP-Titel. Meiner Meinung nach wie vor immer noch das Bessere, ja, im Vergleich zu Scavengers und The Cycle. Und die haben jetzt einen Alpha-Test angekündigt, für den man sich registrieren kann für die nächste Version von The Cycle. Das wird ja nochmal komplett überarbeitet, richtet oder ändert ein bisschen die Richtung, die es geht, bringt ein paar Survival-Elemente mit rein. Und da steht jetzt im, ja, wie gesagt, der Alpha-Test an, kann man sich dafür registrieren. Den Link haue ich nachher noch in die Shownotes rein. Wer da Interesse dran hat, vielleicht in der Vergangenheit mal The Cycle gespielt hat, aber ja, da vielleicht zu irgendwas anderem gegangen ist, beziehungsweise da ein bisschen den Anschluss verloren hat oder das Interesse dran verloren hat, weil da nicht so viel jetzt passiert ist die letzten Monate, der könnte sich da vielleicht eventuell nochmal für einen Alpha-Test registrieren. Ich denke, das könnte was werden.
Okay. Das
könnte wirklich was werden, ja. Das wird heftig diskutiert in der Community, ja, weil viele nicht einverstanden sind mit der Richtung, die Jäger einschlägt für The Cycle. Aber ich denke, das könnte was werden. Und vor allem, sie wollen ja alle kosmetischen Inhalte, die man sich freigespielt hat oder die man erworben hat im Store, beibehalten für die neue Version. Also von daher, ja, kann man sich definitiv mal angucken. Voraussetzt, man wird angenommen für einen Alpha-Test. Aber registrieren kostet ja nichts. Also von daher, und vor allem ja, auf Steam oder Epic Games Store, je nachdem, wie die Präferenzen liegen, kann man sich hier oder da anmelden. Ja, momentan ist es ja nur über Epic verfügbar, aber das soll sich dann, wie gesagt, mit der neuen Version dann auch ändern. Kommt es zurück in Steam, ja, oder zu Steam. Da waren sie ja ganz am Anfang, bis sie sich dann zu entschlossen haben, hatten, exklusiv auf Epic zu gehen. Ja. Wie gesagt, ich schmeiß die Shownotes, die Titel nachher noch in die Shownotes. Ich will jetzt hier nicht irgendwie nebenher noch surfen und dann die Leitung ganz in die Knie zwingen, nachdem sie eben schon mal kurz ausgesetzt hat. Von daher machen wir das im Anschluss dann noch.
Genau. Gut. Dann würde ich sagen, lass uns mal zum Thema Gerüchteküche umschwenken. Das ist ja immer wieder ein beliebtes Thema bei uns. Versuchen wir eigentlich immer nicht ganz so stark jedes Gerücht zu verfolgen, aber wenn es einen Mark Gurman-Artikel gibt, dann hat es meistens Hand und Fuß. Und, ja, es ist so. Ich bin Fanboy, ich gebe es ja zu. Apple hat, oder Mark Gurman hat ja einen ganzen Schwall an Neuigkeiten rausgehauen und ich hoffe, das wird in Zukunft auch Apple tun und ich hoffe, es basiert auf die Gerüchte und auf die angeblichen tiefgreifende Informationen, die Mark Gurman uns hier gibt. Das wäre nämlich schon sehr angenehm, wenn das jetzt so in Kraft treten würde. Ja, es fing an mit dem MacBook Pro 2021. Das soll ja in einer 14- und 16-Zoll-Version kommen. Wurde nochmal bestätigt, diese Zollgröße. Und ich glaube, nachdem sich alle Leaker oder ja, einig sind, wird es auch diese beiden Größen geben. Also 16 Zoll sowieso, weil wir das ja schon haben als etabliertes Format und dass es auch ein 14 Zoll gegeben wird, da gehe ich auch von aus. Also 13 Zoll wird, glaube ich, im MacBook Pro-Bereich wegfallen, hoffe ich mal. Und das, was mich am meisten verwundert hat, wir sollen es schon im Sommer sehen. Also Sommeranfang im Laufe des Sommers. Vielleicht wird das Gerät sogar auf der WWDC vorgestellt, weil es ist ja nicht mehr lange hin.
Ja, wäre schön.
Ja, müsste ja dann theoretisch, ist das schon der Sommeranfang? Nee, der ist etwas später, ne? Wann ist denn jetzt der Sommeranfang?
Ja, die Frage ist ja Vorstellung,
wenn
die
C
ausliefern.
Genau, wenn
das ist ja die Frage. Aber ich denke mal, ja, okay, so wie sie aktuell die ganzen Veranstaltungen hatten und es läuft da wirklich sehr gut und sie könnten ja, oder sie sind ja da nicht gebunden irgendwie an einen Termin. an eine Präsentation, ja, an eine Keynote. Ja, also ja, könnten sie das auch nach der WWDC noch machen, je nachdem, wie weit sie halt sind. Und aktuell, wir wissen alle, wie es aussieht, ja, mit den Lieferschwierigkeiten, ja, bei dem einen oder anderen Produkt, ja, beziehungsweise auch gerade bei Chips. Das kann sich natürlich alles noch ändern oder verschieben, je nachdem, wie halt die Marktsituation oder die Verfügbarkeiten einfach für die Komponenten gegeben sind. Aber wenn es, ja, könnte sein, dass man es vielleicht auf der WWDC schon sieht und dann eventuell entsprechend x Wochen später dann ausgeliefert wird. Aber das ist ja ein Gerät, da warten wir schon lange drauf. Und das wird, denke ich mal, dann auch so die Richtung ja dann bestimmen, und da kommen wir ja später auch nochmal dazu, wie der ja, Nachfolger für den Intel Mac Mini, ja, wie der so leistungstechnisch sein wird.
Ja, genau. Aber fangen wir erstmal mit den Leistungsdaten an, weil da wurde er sehr konkret und nach meiner Meinung eines der konkretesten Aussagen, die wir in der letzten Zeit gesehen haben, weil ja, es gab ja viele Spekulationen.
Vor allem auch sehr realistisch,
ja. Das ist realistisch auf jeden Fall. Mhm. Es gab ja auch viele Spekulationen, wie die kommenden ARM-Prozessoren aussehen sollen. Mhm. Und da gab es ja utopische Voraussagen und es gab auch sehr realistische Voraussagen. Und hier wird es nach meiner Meinung sehr greifbar und sehr realistisch. Er spricht von 10 Kerne CPU und maximal 32 GPU-Kerne und einer Arbeitsspeichergröße von bis zu 64 GB. Das ist ja jetzt auch die Größe, die wir auch maximal erreichen in den MacBook Pros. Die Ausbaustufe ist ja maximal dort 64 GB, was nach meiner Meinung für ein portables Gerät okay ist, kann man nicht mehr.
Das ist ordentlich,
ja. Ja, das ist ordentlich. Obwohl es ja immer noch genügend Video Producer und Content Creator gibt, die gerne noch mehr hätten. Aber man muss es ja auch in Kontext zur CPU sehen und also zur ARM-Architektur sehen. Das darf man jetzt nicht mehr direkt im Vergleich zu einer konventionellen Intel-CPU sehen.
Da ja, hat ja ARM oder Intel, man sollte das vielleicht mal in Relation sehen zu dem Gerät, mit dem man arbeitet. Und das ist auch, wenn es ein MacBook Pro ist, trotzdem ein Laptop im Prinzip. Klar gibt es Anbieter, die dann auch gerne mehr reinstopfen, wenn es geht, aber
ja, ich meine, ich gehe jetzt auch eher auf den Punkt Speichermanagement ein, wie jetzt der ARM-Prozessor mit dem Speicher umgeht.
Ach, mit dem Bedarf, den er hat.
Die Architektur, grundsätzlich die Architektur, wie die mit dem Speicher umgeht.
Nee, ich hatte gemeint, du hättest bezogen auf die maximal zu unterstützende RAM-Zahl. Du meinst nach dem RAM-Bedarf, den die Architektur dann im Prinzip hat. Und das
genau,
weniger das
Speichermanagement, RAM-Management.
Ja, okay.
Genau, das war jetzt mein Ansatzpunkt.
Ja, okay.
Das differenziert ja sehr stark, wie wir auch in der Vergangenheit oder mit den M1-Prozessoren ja auch gesehen haben. Ja,
genau.
So, also und die anderen Gerüchte, wie gesagt, mehr Slots, Quatsch, mehr Anschlüsse etc., das hat er alles nochmal bestätigt aus der Vergangenheit heraus, SD-Karten-Slot, HDMI-Anschluss etc., das wurde alles nochmal aufgegriffen und wurde auch nochmal in diesem Artikel bestätigt. Da gab es auch keine neuen Erkenntnisse und ich glaube, das hat sich auch schon so gefestigt. Und ich vermute mal, wenn jetzt diese Anschlüsse nicht kommen sollten, speziell auch nicht dieser SD-Karten-Slot, dann wird es eine Menge trauriger Nutzer geben. Die werden sich wundern, wenn das jetzt nicht kommen sollte. Naja, schauen wir mal.
Die Frage, die sich mir stellt, ist, in Bezug auf Anschlüsse, wie ist der Unterschied zwischen den 14- und 16-Zoll-Geräten?
Ich hoffe, da gibt es keine Differenzierungspunkte. Ich hoffe,
ich denke gerade, was die Thunderbolt-Anschlüsse, also USB-C betrifft, haben wir da wahrscheinlich einen Unterschied. Wenn es nicht die Anzahl ist, wahrscheinlich, wie sie befeuert werden.
Aber ich spreche jetzt eher den SD-Karten-Slot an. Also ich hoffe, der wird in beiden Geräten stattfinden.
Das hoffe ich auch, ja. Wobei,
also wir haben jetzt so lange von SD-Karten.
Ja, ich auch. Und da haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen. Aber wir haben uns jetzt mittlerweile, denke ich mal, schon damit arrangiert, dass es nicht unbedingt, oder haben uns in der Vergangenheit auch ganz gut mit den MacBooks ja arrangiert, dass sie keinen SD mehr haben.
Wir mussten es.
Aber ich denke mal, da könnte man sich auch wieder mit arrangieren. Aber die Frage ist halt einfach, Anzahl, ja, Thunderbolt respektive USB-C, Anordnung der Anschlüsse, ja, und gerade die Anzahl der Anschlüsse. Mhm. Das ist halt wirklich nochmal so die Frage, gerade im Vergleich zwischen 14 und 16, weil wenn es 14 nur mit 2 kommen sollte, wird es schwierig.
Ja, ja, klar.
Das wird echt schwierig.
Das ist warm. Gut, das werden wir dann auch sehen. Aber der nächste Punkt, der hat mir persönlich so ein bisschen mehr gefallen als das MacBook Pro. Der neue Mac Mini, oder es soll eine überarbeitete Version geben zum Mac Mini. Ich vermute mal, es wird eine Produkterweiterung werden. Es wird jetzt, der wird jetzt nicht abgelöst, der M1 Mac Mini. Ich vermute, der M1 Mac Mini wird weiterhin so im Portfolio bleiben als Low-Entry-Einstiegssystem. Und der Intel Mac Mini wird komplett abgesetzt.
Ja, gehe ich
das
offen
ist meine
aus,
ja. Prognose. Kann man ja auch daraus ableiten, dass der M1 Mac Mini, den gibt es derzeit nur in Silber und der wird auch wahrscheinlich in Silber bleiben. Und dass sie dann einfach wieder diesem Farbschema folgen, okay, der neue, der höherwertigere oder leistungsstärkere Mac Mini wird dann auch in Space Gray erscheinen, um dann auch wieder diesen klassischen Differenzierungspunkt zu haben, den wir jetzt auch haben, Standard Mac Mini und gehobene Leistungsklasse. Und der soll letztendlich von den Leistungsdaten genauso aussehen, also von den CPU-Kernen genauso aussehen wie das MacBook Pro, was ich eben gesagt habe, 10 Kerne etc. pp. Und das soll dann quasi der neue Mac Mini oder der schnellere Mac Mini werden. Und ich vermute, das wird das Ablösegerät oder das Intel Replacement System. Das vermute ich mal.
Mhm. Ja, du hast ja auch das Problem momentan halt mit Max RAM beim M1 Mini. Ich hatte gelesen, der soll eventuell auch mit mehr Anschlüssen wieder kommen.
Ja.
Von daher, klar, ein Intel oder der Intel-Nachfolger. Du hast ja gerade wegen RAM und gerade wegen Intel, das Intel noch im Angebot, ja. Und das hätte sich dann damit auf jeden Fall erledigt. Der würde wegfallen. Du hast das Gerät, du hältst den alten Mini nochmal als Einstiegspunkt. Ja, passt.
Das vermute ich auch. Also das,
die Frage ist halt, wann kommt er? Das wäre halt
das
für mich so das
Frage.
Interessante. Einmal 16er, wie sehen die Leistungen genau aus? Was kann die CPU? Ja, wie liegt der preislich? Und dann gerade auch wieder der Mac Mini, ist es dann wirklich hier quasi der Pro im Mini-Gewand? Wie wird der preislich liegen? Ja, wie sind die Leistungsdaten? Das sind eigentlich so Sachen, auf die ich gerade warte, wegen der Nachfolge für meinen Mini. Ja, das sind also die Sachen, die mich interessieren.
Ja. So ist es. Also das ist auch für mich eines der interessanteren Geräte, die wahrscheinlich auch noch im bezahlbaren Bereich liegen werden. Da warte ich auch gespannt drauf, wie das Gerät
aussieht. Ja, okay, 16er bezahlbar ist die andere Frage, aber der Mini...
Nee, ich rede jetzt von Mac Mini. Also ich rede von dem Speedbump bei Mac Mini, weil portabel habe ich jetzt im Moment nicht unbedingt Handlungsbedarf. Ja. Da bin ich genug zufrieden.
Okay, günstig wird der neue Mini auch nicht unbedingt, aber
Gut. Ja. Interessanter wird es dann bei dem nächsten Gerät, was die Leistung angeht und auch was das das Zeitmanagement angeht, weil da sprach er von 2023 respektive 2024.
Wir werden ja alle die Gerüchte sagen, ja, oder die, es gibt ja aktuell Gerüchte zu einem Refresh vom Mac Pro.
Ja, da soll es dann zwei neue Geräte geben.
Genau, auf Intel-Basis. Von daher, ich denke schon mal, ist der Mac Pro auf jeden Fall, oder der ARM Mac Pro auf jeden Fall nochmal ein Stückchen in der Zukunft, ja.
Ja, also er spricht quasi von zwei Geräten, die man sehen soll. Einmal ein Mac Pro, der so aussehen soll wie so ein G4, also ein Retro-Design. Das Gerücht gab es auch schon in der Vergangenheit, das wurde immer wieder aufgegriffen. Das wurde jetzt hier aber nochmal intensiviert und nochmal verstärkt zum Ausdruck gebracht, dass quasi diese Vorstufe vom richtigen Mac Pro oder dieses Vorstufenmodell nochmal in einem Retro-Design aufgelegt wird. Und wenn man sich das Portfolio von Apple gerade anschaut, sind sie ja so ein bisschen auf dem Retro-Trip, respektive iMac. Die ganzen Farben haben sie wiederbelebt. Warum sollen wir auch nicht ein, in Anführungsstrichen, wiederbelebtes G4-Design sehen? Also G4-Cube-Design. Auch wenn das ja von Apple in der Vergangenheit nicht unbedingt das beliebteste Modell war und die ja auch massive Probleme hatten. Also das war jetzt nicht unbedingt...
Die Probleme wird ein neuer nicht nochmal haben
in
der Art und Weise.
Und thermische Problem wird er nicht haben.
Nein. Und warum solltest du so viel Luft verbauen bei einem Mac Pro auf ARM-Basis?
Genau. Und das tut ja nicht Not.
Ja, wir haben die Probleme oder ja, die Fragestellung dann auch schon diskutiert, gerade mit interner Erweiterbarkeit. Nur, da habe ich ja auch schon gesagt, ich sehe das gerade für einen Mac Pro auf ARM-Basis, sehe ich das jetzt nicht unbedingt so in der Zukunft für den Mac Pro.
Obwohl er gesagt hat, das kommt auch. Es kommt auch ein großer Mac Pro auf ARM-Basis mit einer wesentlich größeren Skalierbarkeit und Aufrüstmöglichkeit. Das hat er auch gesagt. Also es wird beides geben, einen kleinen und einen großen. Das war der...
Da gehe ich auf jeden Fall getrennte Wege mit ihm.
Ja, wird man sehen.
Ja klar, muss man abwarten. Aber ja. Ich gehe nicht davon aus, dass wir in der Art und Weise, wie wir aktuell einen Mac Pro haben, etwas Ähnliches sehen auf ARM-Basis.
Na gut. Das werden wir sehen, aber das haben wir ja schon so oft diskutiert, da finden wir ja nicht zusammen.
Ja, nee, wir nicht, ist ja auch gut so. Ja,
ja. Ja.
Wie gesagt, ich sehe die Zeit am Ticken, nee, wie sagt man? auf jeden Fall, wie gesagt, sehe ich die Zukunft des aktuellen Mac Pro Designs eher schwierig, was gerade okay. in Bezug auf ARM betrifft. Dass wir da vorher noch Updates sehen auf Intel-Basis, okay. Aber auf ARM-Basis so viel Luft drumherum bauen, gerade auch, wenn du von der Grafikkarte her ein eigenes Ding fährst und nicht mehr auf, in Anführungszeichen, traditionelle Grafikkarten zugreifst, sehe ich nicht, dass Apple da so viel, wie gesagt, Luft noch verbaut. Nur um da intern irgendwelche Platten noch nachrüsten zu können.
Ja, wir werden sehen, wie das aussehen wird. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil die Diskussion haben wir schon mal geführt. Da würde ich das Gleiche wieder erzählen,
wie
beim letzten Mal führen.
Da werden wir immer wieder diese Diskussion führen.
Ja.
Und ich würde mich freuen über was in der, wie gesagt, von der Größe her, vom Design her, wie der G4 Cube. War ein schönes Gerät, meiner Meinung nach. Und könnte auf dem, gerade auf ARM-Basis, kannst du da sehr viel machen mit dem Gerät.
Ja, auf jeden Fall.
Und das wäre im Prinzip so dein aufgemotzter Mac Mini.
Ja, das wäre schon ein stark aufgemotzter Mac Mini.
Weil du immer gesagt hast, hier so ein Gerät noch zwischendrin. Ne?
Ja, ja, aber so ist es. So ist es. Ja. Ja. Okay. Ja, das waren abschließend quasi die Gerüchte, die Mark Gurman da rausgehauen hat. Es gab noch so ein paar Kleinigkeiten, auch die Erkenntnis, dass der iMac angeblich später kommen soll, also der größere iMac respektive 30 oder 32 Zoll, da streiten sich ja im Moment auch Leute über die Displaygröße und dass das Ding erstmal etwas gestoppt worden ist vom Entwicklungsprozess zugunsten der kleinen Geräte, zugunsten der iMac 24 Zoll Geräte, wurde das erstmal on hold gelegt.
Was sich mir ehrlich gesagt nicht erschließt.
Ich meine, Apple ist ein Multimilliardenkonzern, die werden doch wohl genügend Entwicklungspotenzial haben, um parallel beide Geräte entwickeln zu können.
Das ist die Frage, was haben Sie für eine Vorstellung oder was wollen Sie aus dem iMac oder aus dem großen iMac machen, beziehungsweise welche Idee haben Sie technisch für den iMac?
Ja.
Wenn der nochmal sich grundlegend unterscheiden wird vom 24er, was jetzt technisch und auch die Ausrichtung vielleicht betrifft, okay, könnte man sagen, man stellt das Projekt ein bisschen hinten an. Nur ich verstehe es halt nicht, gerade wenn halt ein Mac Pro auf ARM-Basis noch so weit weg ist, dass man da nicht wie beim iMac Pro jetzt nochmal Gas gibt und das Gerät dann entsprechend halt jetzt zeitnah bringt. Ob das jetzt WWDC ist, ob das Ende des Jahres ein Weihnachtsgeschäft ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber das ist halt so ein Ding, was ich nicht verstehe.
Ja gut, ich meine, man weiß ja nicht, was er mit Verspätung meint, wie stark er sich verspäten wird. Oder wie die alte Timetable aussah. Ob die Timetable so aussah, dass er parallel zum 24er kommen sollte, also zeitgleich, oder ob es jetzt ja, das weiß man ja nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das so gedacht war, dass sie beide Produkte gleichzeitig vorstellen wollten, es aber aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft haben. Und dass das jetzt im Endeffekt diese Verspätung ist, dass wir vielleicht das Ding im Herbst sehen werden, also so oder so passend zum Weihnachtsgeschäft, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und sie brauchen natürlich auch einen Differenzierungspunkt, wenn sie das Gerät wirklich im Pro-Markt etablieren wollen und auch da bewerben wollen und auch ansiedeln wollen, brauchen sie natürlich genügend Differenzierungspunkte zum kleinen 24-Zoll-Gerät.
Ja, okay, aber da wird ja die neue CPU, wie wir sie ja,
ja, ja für das klar.
MacBook Pro erwarten, eigentlich ganz gut passen.
Klar, klar, und auch eventuell einen größeren Bildschirm. Also ich gehe mal davon aus, dass es schon 30 Zoll werden, vermute ich mal ganz stark.
Die Problematik, oder was natürlich auch sein kann, und wir hatten da in Bezug auf das 16 Zoll MacBook Pro ja auch über die, ach, wie heißt es nochmal, Mini oder Micro-LED?
Mini-LED.
Mini-LED. Gesprochen. Wenn die vorhätten, einen iMac, einen großen iMac mit Mini-LED-Display zu shippen, dann denke ich mal, sehen wir vor Ende des Jahres sowieso nichts.
Ja,
die haben eh schon Probleme, was die Verfügbarkeit der Displays für die iPad Pros betrifft. Sollte eventuell dieselbe Technik für den MacBook Pro 16 kommen, ja, wo du ja dann auch nochmal mehr und größere Display brauchst, da nochmal ein iMac in Anführungszeichen Pro auf ARM-Basis mit Mini-LED, das könnte dann noch länger dauern.
Das könnte noch länger dauern und ich glaube, dann wären auch diese Preisunterschiede enorm. Ich könnte mir wirklich nur vorstellen, dass
das eine Option ist. Ja, aber guck mal, was ein iMac Pro gekostet hat.
Ja, das ist richtig.
Und das wäre ja im Prinzip wieder eine.
Aber wenn Sie dieses Gerät wirklich in dem bessere Display. Wenn Sie dieses Gerät wirklich in dem Preissegment ansiedeln würden, wo der alte iMac Pro wäre, dann würde ja ein komplettes Produktsegment wegfallen. Der klassische 27 Zoll in Anführungsstrichen Brot und Butter iMac, der würde komplett wegfallen. Es gibt dann nur diese Entry-Geschichte, M1, 24 Zoll und dann diese absolute High-End-Geschichte, wie wir sie eben so prognostiziert haben. Und ein Segment würde komplett rausfallen. Und ich glaube nicht, dass sie dieses Segment weglassen wollen.
Nee, können sie nicht machen.
Ja. Das glaube ich jetzt nicht. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es eventuell eine Option gibt. Du willst ein Mini-LED haben oder bessere LED-Performance, also Bildschirm-Performance oder Bildschirmdarstellung, dann musst du halt Aufpreis zahlen von $1,000 oder Euro oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber ich glaube auch, wenn ich mir das jetzt so anschaue, wie viele Probleme es gibt im 12,9 Zoll Bereich, die wir ja derzeit haben, Lieferengpässe, Ausschussquote, dass wir noch weit entfernt sind von 30 Zoll Mini-LED-Display. Da sind wir, denke ich, noch sehr weit entfernt.
Deswegen wäre es ja, oder könnte man sich gut vorstellen, warum er nicht kommt oder nicht kurzfristig kommt. Aber wie du auch schon gesagt hast, das wäre von der Preisgestaltung her wahrscheinlich.
Da würden sie ein Segment komplett tot machen. Das glaube ich nicht, dass das Apple machen will.
Ja.
Gut. Ich denke, das waren so die Zusammenfassungen von Mark Gurman und es ist ja auch bald WWDC. Da werden wir
dann Gott sei Dank, werden. Weil wenn da wirklich nochmal ein schöner neuer Mini kommen sollte, wäre wahrscheinlich, also meine Kreditkarte ist ready, wie es so schön heißt.
Okay.
I am ready, meine Kreditkarte ist ready, und da muss ja jetzt wirklich was passieren,
Da bei dir wird es ja höchste Eisenbahn, ja.
Das, ja, das vor allem die Festplatte ist jetzt fast voll, da muss ein neues Gerät her.
Das habe ich früher immer bei den Autos so gemacht, der Aschenbecher ist voll.
Ja, genau.
Bis mir dann mal einer erzählt hat, den kann man ausleeren, mein Gott.
Ja, du musst nicht das ganze Auto entsorgen.
Ja. Disclaimer, ich habe nie in einem Auto geraucht und ich habe auch in meinem Leben insgesamt vielleicht mal 20 Zigaretten geraucht. Also ich bin nicht Raucher, nur mal als kleiner Disclaimer. Nicht, dass man das jetzt ja ernst nimmt.
Ob es heute wirklich noch so Leute gibt, die ihre Autos wechseln wie andere Leute?
Ich kenne einige Leute, die sich komplett nach 2 Jahren ein neues Auto
kaufen. Ja, okay, das ist ja auch so ein Ding. Gerade wenn du mal guckst, je nachdem, wie es ja auch dann alle mit finanziert, jetzt nicht finanziert, sondern finanziert, also Anführungszeichen, also wie so ein Auto angeschafft wird, je nachdem, mein Gott, 2-3 Jahre ist ja jetzt nicht so die
Nee, nicht so es weit gibt hergeholt. Wirklich, ja. In meinem Bekanntenkreis Leute, die sich das nicht auf Leasing kaufen, sondern die wirklich es komplett selbst bezahlen, kaufen. Nach 2 Jahren. Da gibt es einige. Das ist so.
Ja, auch schön.
Ja,
ich wollte es so machen, ja.
Ja, vor allem der enorme Preisverfall, gerade innerhalb der ersten 2 Jahre. Ja, Wahnsinn. Wenn
Geld keine Rolex spielt.
Ja, das haben wir auch schon so oft gesagt. Ja. Naja.
Ich weiß nicht, hatten wir im Podcast mal drüber gesprochen, über welches Auto würdest du dir kaufen, wenn Geld keine Rolle spielt?
Nee, haben wir nicht gemacht. Ich glaube, das haben wir offline gemacht.
Ah, war das offline? Wo ich ja auch nur gesagt habe, wenn Geld wirklich keine Rolle spielt, würde ich mir den Cullinan angucken, ja, wo du noch so gelächelt hast. Ja.
Der Rolls-Royce.
Ja, genau. weil, mein Gott, da kriegst du auch deine Hunde noch mal rein. Ja, der hat Platz. Ja, ist ein Panzer, damit kannst du alles platt fahren, wenn es sein muss. Ja, das wäre jetzt kein Auto, was ich ernsthaft jemals in Erwägung ziehen würde. Ja, aber wie gesagt, wenn Geld keine Rolle spielt, ja, warum nicht? Dann kann ich mir auch alle 2 Jahre einen neuen Rolls kaufen. Ja,
ja, das
würde ich wahrscheinlich auch nicht machen, ja, weil es ist nicht unbedingt so meine Marke. Aber wie gesagt, den Cullinan würde ich mir definitiv mal angucken. Genauso den... wie heißt denn der andere, den sich Courage da zuletzt gekauft hat? War das ein
Lamborghini Urus, meinst du?
Ja, genau, den Urus. Würde ich mir auch mal angucken. Ja. Ist jetzt auch nicht unbedingt so praktisch, das Auto, ja, aber mein Gott, wenn Gold keine Rolle spielt.
Ja.
Angucken das ist kann klar. man, ja. Wie war das Gucken, nicht anfassen?
Ja, ja, so ist es.
Gott haben selig, ja.
Nein, aber ich sag mal. Ich sag's ja immer wieder, wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann wäre ich total überfordert, mir das passende Fahrzeug auszusuchen. Das ist eine komplette Überforderung. Und so ist man in seinem bescheidenen Bereich so stark limitiert, dass die Auswahl sehr klein ist. Also für mich ist die Auswahl sehr klein.
Ja, Gott sei Dank. Weil wenn, wie gesagt, wenn du wirklich aus allem auswählen kannst, okay, da kommt noch mal dazu, ich bin jetzt nicht unbedingt so der geduldige Typ, ich hätte keinen Bock, irgendwie 3 Jahre auf ein Auto zu warten.
Nee.
Das gibt's ja auch durchaus. Ja, je nachdem, was du dir dann wirklich, welche abgefahrenen Marken dir dann anguckst, ja, da gibt's ja teilweise auch wirklich Lieferzeiten, beziehungsweise ausverkaufte Serien bereits schon, ja, die dann irgendwann in naher Zukunft ausgeliefert werden, wo du dann gucken kannst, ob du einem das 10-fache zahlst, damit du vielleicht dann noch an ein Auto kommst, ja. Das sind alles so Sachen, da hätte ich gar keinen Bock drauf.
Ja, ja, klar. Das ist so. Aber naja.
Diese Problematik stellt sich mir nicht. Ja,
ja von mir auch nicht. Von
daher ist es ja müßig, drüber zu reden, aber so ab und zu kann man ja gerne mal.
Ich habe keine Geldsorgen, weil ich habe kein Geld. Also worüber soll ich mir Sorgen machen?
Ja, du kannst diese Sorgen machen, weil du kein Geld hast. Ja,
ja eben. Ja, so kann man es auch sehen. Mhm. Naja.
Ja, solange man mit dem wenigen Geld, was man ja hat, gut über die Runden kommt, hat man ja eigentlich auch keine Sorgen.
Solange die Fenster noch dicht sind und ich das Fensterkit nicht rauskratzen musste, geht's noch.
Ja, okay, ja, das ist dann wieder das andere Thema. Aber hier bei uns, apropos Fenster, ja, bei uns ist es wieder so stürmig.
Ja,
heute unglaublich, ja. Das ist auch schon kein Aprilwetter mehr, ja, was wir hier im Mai haben.
Ja, das ist Wahnsinn.
Langsam wird's nervig, ja. Wie sagt man es so schön, ja, gerade beim Regen, also es ist ja wirklich sehr regnerisch jetzt aktuell, ja, die Erde braucht das Wasser.
Mhm. Ja.
Aber hallo, könnte mal wieder schönes Wetter geben. Wäre auch gut für die Stimmung.
Ja, klar. Gut, Thomas, wie schaut's aus? Haben wir noch irgendwelche Themen, die wir absondern wollen? Nicht.
Also wir können gerne noch ein paar Minuten Smalltalk machen.
Smalltalk, jetzt fordert er ja Smalltalk ein.
Du. Nein, um Gottes Willen. Nee, wir sind ja eben ja auch schon über Autos und alles Mögliche abgeschwiffen. Ach so, apropos abschweifen. Ich hatte am Montag meine erste Impfung für Covid. Also,
was hast du denn für Zeug bekommen?
Irgendwas. BioNTech.
Aber das ganz gute Zeug, ey. Beneidenswert.
Ja, was heißt beneidenswert? Es hat mich ja gewundert, weil ich bin am Montag geimpft worden, habe den Termin die Woche vorher Mittwoch bekommen und wir hatten uns registriert am Dienstag. Also Dienstag registriert, Mittwoch den Termin bekommen, Donnerstag Feiertag, wie gesagt, Freitag ja dann nochmal Brückentag und Montag dann direkt Impfung. Also das ging fix, von heute auf morgen im Prinzip.
Okay.
Und als wir uns registriert haben, wussten wir ja noch nicht, um welchen Impfstoff es geht. Wobei aufgrund unserer beide gesundheitlicher Geschichten wären wir sowieso, oder hätte unser Hausarzt sowieso gesagt, nur mit dem, mit der Suppe, ja. Und in der Impfbestätigung stand halt drin BioNTech. Und da haben wir gesagt, wunderbar, ja, passt ja dann alles. Und ich habe ja auch zu dieser, was, wie hat sich das bis jetzt genannt, irgendwie Impfgruppe 2 oder so gehört. Und meine Frau durch ihren Beruf ja auch. Und hatten dann eine Gruppenanmeldung gemacht und nicht nur die Anmeldung ging fix, sondern auch vor Ort bei uns. Wir haben ja den Termin in der Kreisstadt, in der Gemeindehalle gehabt. War alles super durchorganisiert, ja. Vor allem die Leute super nett, ja, hilfsbereit. Also da war keiner irgendwie genervt oder so, ja, weil da ja im Viertelstundentakt da alle durchgeschleust wurden im Prinzip. Alle super nett, hilfsbereit, ja, rücksichtsvoll auch, ja, weil ich habe ja, ich glaube, ich hatte es im Podcast schon mal erwähnt, ja, so ein kleines Problem mit Nadeln, also eigentlich in Bezug auf Blutentnahme, aber ich bin kein Freund von Spritzen. Versuche ja auch alles, was zahntechnisch irgendwie ist, ohne Betäubung zu machen, weil ich einfach, wie gesagt, alle Spritzen sind überhaupt nicht meins. Und die Dame, die mich gespritzt hat, war da auch sehr nett und verständnisvoll. Ja, ich hatte noch Scherze gemacht, sie bräuchten irgendwie hier noch so ein Glas mit Gummibärchen. Da kam später noch einer und hat mir noch Gummibärchen vorbeigebracht, als wir dann die Viertelstunde noch warten mussten zum Schluss, ob es irgendwelche Nebenwirkungen direkt gibt. Der hat mir noch Gummibärchen gebracht. Also, das fand ich auch sehr witzig. Deswegen, also alle hilfsbereit, zuvorkommend, ja, humorvoll, also top, kann ich mich nicht beschweren. Ja, da hat man ja auch schon andere Geschichten gehört aus Impfzentren.
Ja, obwohl, ehrlich gesagt, was ich bisher gehört habe, war es durchweg positiv. Also egal aus welchen Regionen ich bisher Berichterstattungen verfolgt habe, alle sagen, alles super nett und gut organisiert. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt noch keine Negativberichte mitbekommen.
Gut, da ja, das freut mich, ne? Weil bei uns hier aus der Region hat man schon die eine oder andere Geschichte gehört, wo ich dann auch, wie gesagt, äußerst positiv überrascht war. Ja, also kein Ding, ja. Und ja, gerade wo man hier mal Thema Nebenwirkungen vielleicht ansprechen will, tags drauf hatte ich in dem Arm, wo die Spritze gesetzt wurde, Muskelkater aus der Hölle. Ich hatte es getwittert und hatte da auch ein, zwei Antworten dazu gekriegt. Also das war schon ziemlich heftig, ja.
Okay.
Hätte ich so nicht gedacht, aber solange es nur das ist.
Mein ja.
Gott, von einem ordentlichen Workout kriegst du auch mal Muskelkater, ja. Und solange es nur das ist, wie gesagt, gar kein Thema.
Also, ja, auf jeden Fall.
Vor allem tags drauf, also es war ein Tag, tags drauf war es schon wieder fast weg. Ja, also von daher.
Da kann man doch
optimal, optimal verlaufen, ja.
Wenn man dann mal auf die Intensivstation guckt, was da für arme Menschen liegen müssen, die Covid erkrankt sind, dann kann man über so einen Muskelkater doch nur lachen. Die werden
immer jünger.
Ja, ja, es ist ja so.
Das ist ja jetzt, wurden ja zuletzt alle immer jünger, ja.
Und jetzt verfallen sie ja wieder in diese Aufmachorgien und ich hoffe nur, dass sie das wirklich mit Bedacht machen und dass sie da wirklich vorsichtig vorgehen, dass uns das nicht auf die Füße fällt, wenn wir jetzt zu schnell alles aufreißen. Jetzt diskutieren sie über Masken, dass man keine Masken mehr tragen muss
und tralala. Auch, was ja auch in Ordnung ist, wenn die Leute halt entsprechend vernünftig damit umgehen.
Aber die Masken zu tragen, das ist auch wirklich erstmal das kleinste Übel. Und ich denke mal, das ist eine Auflage, die man als letztes wegnehmen sollte, ist meine Meinung. Also man hat, also ich habe mich so dran gewöhnt, die Maske zu tragen, dass es für mich gar keine Probleme mehr darstellt. Das ist alles schon obligatorisch geworden.
Teilweise hört man ja gerade auch bei Leuten, die oder bei Bekannten etc., die halt wirklich gezwungen waren, die auch entweder den ganzen Tag oder sehr lange am Tag zu tragen, weil sie entweder viel unterwegs waren oder beruflich halt einfach das machen mussten, dass es ohne Maske erstmal ungewohnt ist. Dass man sich so dran gewöhnt hat. Ja.
Klar.
Bei mir ist es gerade andersrum. Ich trage ja wirklich nur dann ausnahmsweise mal Maske, wenn ich irgendwie unterwegs bin, was nicht so oft mehr vorkommt, die letzten Wochen. Das ist für mich schon nach wie vor eine Umstellung, halt gerade wenn ich länger dann auch eine Maske tragen muss. Aber klar, ja, wenn es sein muss, muss es halt sein. Ne?
So ist es. Naja.
So, aber wie gesagt, gerade alle, die irgendwie Respekt oder Panik vor der Impfung haben, bei mir und auch bei meiner Frau, weil meine Frau, muss ich sagen, die hatte eine stärkere Impfreaktion. Die hatte wirklich starke Schmerzen im Arm. Allerdings war es bei ihr schneller vorbei.
Okay. Aber es ist ja ein gutes Zeichen, wenn der Körper reagiert. Und du hast es ja auch richtig gesagt, du hast Impfreaktion gesagt. Es ist eine Reaktion und keine Nebenwirkung. Da muss man, das sollte man auch mal darauf hinweisen. Der Körper reagiert einfach und das System, das Körpersystem stellt sich um und es wird verarbeitet. Und das ist ein extrem gutes Zeichen, wenn in einem gewissen Maß der Körper, wie gesagt, darauf reagiert. Wenn es natürlich zu lange dauert und stärkere Reaktionen auftreten, sollte man sich auf jeden Fall an den Hausarzt wenden.
Ja, vor allem, man kriegt ja auch dann hier diesen so einen Bogen, mit dem man ja dann auch ausfüllen soll, gerade für den zweiten Impftermin dann, mit welchen Reaktionen hatte man halt auf die Impfung. Aber klar hat man auch schon mal andere gehört, hier mit Fieber und dass sie einen Tag lang irgendwie dann mit grippeähnlichen Symptomen da irgendwie flachgelegen oder ausgefallen sind oder flachgelegen haben. Ja, war jetzt bei mir und meiner Frau überhaupt nicht der Fall. Ja, toi, toi, toi. Hoffen wir, dass es beim zweiten Termin dann genauso ist. Das sind jetzt, glaube ich, jetzt knapp 6 Wochen Zeit bis zum zweiten Termin. Ja, wenn das ähnlich verläuft, mein Gott.
Ja, beim zweiten Mal könnte es sein, dass es etwas heftiger wird, erfahrungsgemäß, was man aus der Vergangenheit gesehen hat, aber naja.
Ich hoffe mal nicht, ja. Ja. Aber ich kann es dann auch nicht ändern, ja.
Nein, aber dann bist du geimpft.
Solange der Arm nicht abfällt, ja, ist alles
okay. Ja, ja, so ist es. Gut.
Ja.
Besser Arm dran als Arm ab.
Ja. Wobei, meine Frau hat mir jetzt auch gerade von Kunden erzählt, die sich wild dagegen sträuben.
Gibt es leider, gibt es leider.
Und eine Familie hat auch gesagt, wenn der Impfzwang für Schüler kommen sollte, dann hätte sich das mit Schule für ihre Kinder erledigt, weil sie würden ihre Kinder nicht impfen lassen. Wo ich dann auch mal gefragt habe, wie alt sind die Kinder? Und sie so, ja, die gehen jetzt 11. und 12. Klasse. Und ich so,
Ja, aber in Deutschland gibt es ja Gott sei Dank eine Schulpflicht.
Und ja, okay, aber nur bis zum Hauptschulabschluss, oder? Ja. Und die sind ja 11. und 12. Also die, hat sich das mit Schulpflicht ja erledigt, ja.
Ja, leider. Und die armen Eltern, nicht die armen Eltern, sondern die armen Kinder, die durch ihre Eltern sanktioniert werden und wahrscheinlich ihre Zukunft verbaut bekommen. Ja.
Da, wie gesagt, ich will mich da jetzt nicht zu äußern oder
einigen. Nee, aber das ist jetzt das Erste, was mir dazu einfällt, wenn man das so macht.
Das, wie gesagt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe da nur gedacht, oder ähnlich gedacht, wie du es eben schon gesagt hast, ja.
Ja.
Weil man sollte vielleicht die Kinder dann auch mal fragen. Weil ja, 11. und 12. Klasse ist schon ein Alter, wo man vernünftig mit den Kindern reden können sollte. Ja, und die auch in der Lage sein sollten, eine eigene informierte Entscheidung zu treffen. Wenn man in dem Alter über weitere Rechte und Pflichten für Jugendliche diskutiert. Nee, wie alt ist man mit 11 und 12 der Klasse?
Boah, weiß ich gar nicht.
Warte mal. 8, 16, 9, 10, 11, 15. 12, 13, 14, 15?
Also 15, 16, kommt drauf an. Ne? Der eine ist älter, der andere ist jünger.
Ja, okay, je nachdem, wie auch so die...
ja. Wie die Quote ist, ne? Ob sie kleben geblieben sind oder nicht.
Ja, ich weiß es gar nicht, wie alt ist man in der 12. Klasse, ja.
Ja,
klar.
16, 15, 16, 17, so muss man ungefähr sein, ja, keine Ahnung.
Weil, wenn man mal guckt mit Diskussionen über Wahlrecht ab 16.
Ja.
Und so, ja.
Halte ich für schwierig, aber okay.
Ja, aber.
Aber, okay. Schwieriges Thema. Es gibt auch Leute mit 30, denen man kein Wahlrecht hätte geben sollen. Also von daher
hat das ja, jetzt nicht... Ja, das ist eine ganz andere Diskussion. Aber wenn du mal guckst, 11. bis 13. Klasse, bist ja, denke ich mal, ja, 16 bist du auf jeden Fall schon. Ich habe das jetzt nicht vom Alter nicht mehr im Kopf. Aber wenn man da über ein Wahlrecht für 16 oder ab 16 Jahre diskutiert, sollte man mit den Kindern auch reden können, was das Thema betrifft. Und die sollten da auch eine eigene informierte Entscheidung schon treffen können. Bin ich der
so
Meinung
ich,
in dem Alter.
So sehe ich das auch, ja.
Und das dann über den Kopf hinaus als Eltern diskussionslos entscheiden zu wollen, weiß ich jetzt nicht, ob das so der richtige Weg ist.
Ja, weil es ja um die Zukunft der Kinder geht,
bezüglich des Abschlusses etc. Wie gesagt, Vorschul, Grundschul, okay, da ist ein Kind, noch, denke ich mal, noch nicht in der Lage.
Nein, keine
Frage. Aber gerade, wenn man halt kurz im Prinzip vorm Abitur steht, sollte man eigentlich eine Reife schon erreicht haben, wo man... Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich das jetzt aus dem Podcast nochmal rausschneide oder nicht. Nee, aber ich, wie gesagt, ich bin da mal, da ist man im Alter als Jugendlicher, ja. Da sollte man durchaus ein Wort mitreden dürfen können. Bist du noch da? Lass mal, ich habe eben gesagt.
Ich bin noch da.
Ah, ich wollte eben sagen, ich habe eben noch überlegt, ich die Diskussion vielleicht rausschneiden. Und dann wollte ich eben sagen, und rechtzeitig ist der, hat sich der Tobi verabschiedet aus der Diskussion.
Nein, ich hab mich nicht verabschiedet. Ich habe vergessen, den Mute-Knopf zu drücken.
Ich würde auch sagen, wir haben jetzt auch schon wieder zu viel eigentlich über das Thema gesprochen.
Ja.
Und können es dabei belassen.
So ist
es. Ich wollte ja eigentlich nur kurz über meine Erfahrung, was es Impfen betrifft, halt das mal kurz angesprochen haben. Und die ist durchaus positiv.
Ja, ich kann über Impferfahrungen nicht sprechen, weil ich es noch nicht bin, aber ich hoffe bald.
Hattest du nicht die Möglichkeit über...
Ich hatte die Möglichkeit, aber die hat sich leider nicht aufgetan bisher.
Ah, okay.
Ich stand auf einer Warteliste, aber bisher bin ich noch nicht so weit vorgerutscht, dass es funktioniert hat. Mhm. Und ja, leider, aber egal. Schade eigentlich. Gut, okay.
Ja, aber bevor wir jetzt dazu steht.
Ja, für mich ist es schade, sagen wir es mal so, weil ich gerne geimpft wäre oder
schon geimpft. Ja, würde sich für dich ja auch anbieten, eigentlich mit den ganzen Kontakten, die du hast, ja, beruflich
oder schon. Die versuche ich ja zu reduzieren.
Ja, klar, das macht man dann ja, aber würde die Sache auch einfacher machen, wenn man halt durchgeimpft ist.
Dann könnte man das etwas ausbreiten, wieder in Anführungsstrichen. Ne? Zwar immer noch mit sehr viel Vorsicht, aber man könnte etwas beruhigter agieren, als man es jetzt tut. Ja. Na gut, okay. Aber lass uns das Ding lieber dicht machen, sonst wird das heute noch zu Corona-lastig und das wollen wir ja nicht.
Genau.
Gut, und wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder.
Ja, vielleicht schon am Freitag, mal gucken.
Das liegt ja nicht an mir, ich bin ja flexibel, das weißt du ja.
Okay.
Bis dann. Also, bis dann, ciao. Tschüss.